Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Große Episode, es gibt viel zu erzählen vom Allgäu-Triathlon, von der Race Week Recovery nach dem Allgäu-Triathlon und den Ironman Thun, Ironman Schweiz. Und wie ich dort abgeschnitten habe, ob ich die Kona-Quali geholt habe. Wir wissen ja, wir dürfen nichts spoilern hier im Intro oder nicht. die meisten wissen es wahrscheinlich sowieso. Oder keine Ahnung, wie der Titel der Folge lauten wird. Wahrscheinlich schreibst du es sogar rein.
Nee, ich spoilere es jetzt extra nicht. Ich lasse es so offen, falls es jemand wirklich noch nicht weiß. Ich schreibe auch keinen Platz rein. Ich schreibe einfach nur Fred in der Schweiz.
Auf jeden Fall alles ausführlich besprochen, ins kleinste Detail. Und genau, mehr will ich auch gar nicht zu sagen. Lange Episode, also direkt rein in die Werbung.
Und in der Werbung, Fred, Whoop, unser Presenter. Und wir wissen mittlerweile alle, Whoop ist dieses Armband, was man einfach tragen kann, was einem Insights in den Körper liefert. Recovery-Werte, Schlafwerte, HRV, VO2 Max, alles kannst du tracken damit und auch dein Körpergefühl einfach ein bisschen abgleichen mit dem, wie es denn wirklich ist und wie es wirklich in dir aussieht. Das interessiert mich natürlich bei deinem Back-to-Back-Racing. Rennen im Allgäu, dann eine Woche Recovery und direkt tun. Wie sehen denn die zwei Wochen oder die zwei Tage, Montag, Dienstag nach dem Rennen in der Schweiz aus und nach dem Rennen im Allgäu? Also was hat den härteren Impact gehabt vom Recovery-Score?
Also nach Allgäu, also ich musste ja da nicht so tief gehen und es war auch in Anführungsstrichen nur knapp über 4 Stunden Rennen. Und ich habe ja dann auch direkt nach dem Rennen ganz viel für meine Recovery getan.
Mehr Details
dazu auch in der Episode. Und hatte dann am nächsten Tag eine Recovery von 60%. Also
das ist stark.
Nach einer Mitteldistanz würde ich sagen, nicht schlecht. Und dann 2 Tage danach war ich auch schon wieder im Grünen. Und dann auch im Grünen für den Rest der Woche.
Okay, krass.
Und genau, also laut meinem Whoop habe ich, glaube ich, vieles auf jeden Fall richtig gemacht. Und jetzt dann am Tag nach der Ironman Schweiz. Ich bin eigentlich früh ins Bett, habe viel geschlafen, habe über 8 Stunden geschlafen nach dem Rennen, aber trotzdem 13% im roten Bereich.
Okay, das zeigt, du bist all out gegangen und hast wirklich alles auf der Strecke gelassen.
Ja.
Krasser Unterschied, ja.
Das sind eigentlich, also 13% ist eigentlich so, das habe ich entweder saufen oder krank.
Ja.
Aber sowas allein mit sportlicher Performance zu erreichen, da muss man schon sehr tief gehen und ja, sehr viel auf der Strecke lassen. Jetzt heute richtig gut. Ich habe nichts gemacht gestern natürlich, meins dann auch wieder heimgereist und so. Viel gegessen, auch jetzt nicht unbedingt gutes Essen.
Soul Food,
genau. Kalorien wieder aufgefüllt und heute 87% im Grünen.
Krass.
2 Tage nach einem Ironman.
Alter,
und die HRV,
du Streber.
HRV nochmal höher als vor dem Rennen.
Du hast das war nur ein Trainingstag für dich, Fred. Du kannst wieder ins Training einsteigen.
Ich muss einmal so richtig so hart so ins Rote, dass ich danach so richtig so nochmal so, also nochmal was zuleg. Wahrscheinlich, weil die Fitness ist jetzt halt so gut. Also muss mal schauen, was am Wochenende für ein Ironman stattfindet. Weil ich noch schnell.
Sehr gut, komm, wir sind immer noch in der Werbung. Wer das auch für sich mal ausprobieren will, einfach unter joint.whoop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Da könnt ihr 4 Wochen Whoop mal für euch ausprobieren. Ob das auch was für euch ist, gleicht einfach mal euer Körpergefühl mit den wirklichen Daten ab. Fürs Training super interessant. Und damit jetzt hier rein in die Episode. What the Funk? Der Podcast nach Ironman Thun. Fred ist jetzt auch ein richtiger Ironman. Und Fred, du hast es gepostet. 81 Sekunden haben gefehlt zum großen Traum Kona-Quali. Also am Ende kann man sagen, das Ding ist richtig bitter. ausgegangen. Ich meine, wer dich jetzt kennt, deswegen habe ich gedacht, starte ich mal so rein in den Podcast. Nach Rot hast du dich direkt für die nächste Langdistanz angemeldet. Quali hat jetzt nicht geklappt. Wo startest du als nächstes? Hast du dich angemeldet schon für irgendwas?
Genau. Ja, I am an Ironman. Oh, you are an Ironman. Die Worte habe ich gehört, aber haben mich erstmal über die Ziele nicht wirklich interessiert. Aber es gab auch so eine Glocke, die gibt es jetzt bei Ironman immer im Zielanlauf, First-Timer-Glocke.
Oh ja, die hast du gebingelt, genau, das habe ich gesehen.
Genau, die habe ich auch gebimmelt, haben sie schon beim Briefing gesagt, haben sie gefragt, wer macht den ersten Ironman. Und ich meine, es war mein erster Ironman, zwar nicht meine erste Langdistanz, aber erster Ironman. Ist natürlich nochmal was ganz was anderes. Ganz anderer Sport. Ja, aber ich meine, je nachdem, wen du fragst, gell? Und die habe ich auch geläutet. Auch nicht wirklich mit so viel Elan, wie ich sie eigentlich läuten wollte. Aber ja, am Ende des Tages räumen wir hier das alles von hinten auf, oder? Dritter Platz. Aber der Quali gab es halt nur für die ersten zwei. Und den zweiten Platz habe ich um 81 Sekunden verpasst. Das war natürlich im Ziel schon erstmal enttäuschend und konnte mich da nicht wirklich über den dritten Platz freuen. Ein bisschen andere Gefühlslage als so in Rot, als ich gefinisht habe. Auch wenn ich in Rot nicht mal auf dem Podium war. Und dementsprechend, ja, hat es dann jetzt schon, ja, so 24 Stunden gedauert, bis ich dann mich auch über den dritten Platz so ein bisschen freuen konnte, weil am Ende des Tages, ich meine, das ist ein Ironman-Podium, ich habe alles gegeben bis zum Ende, erzähle ich dann natürlich auch noch gleich ein bisschen mehr über das Rennen und die Details, und habe halt am Ende des Tages gegen zwei Athleten verloren, die besser waren als ich. Und ja, kann man nichts machen. Irgendjemand musste Dritter werden und knapp an der Cola-Quali vorbei, war leider ich. Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren, um auf deine Frage zurückzukommen, aber nicht dieses Jahr. Also ich habe mich... Ich habe mich nicht für den nächsten Ironman angemeldet. Bock hätte ich, absolut. Aber ich meine, wenn es noch andere Optionen gegeben hätte dieses Jahr, die mir sowieso getaugt hätten, dann hätte ich das vielleicht von vornherein sogar eher gemacht und dann hätte ich gar nicht Schweiz gemacht, weil dann hätte ich mich einfach nochmal besser darauf vorbereiten können, vielleicht auch nochmal in die Höhe gehen können. Ich meine, die Zeit jetzt zwischen Rot und Schweiz war ja schon 7 Wochen ist schon kurz zwischen zwei Ironmans. Klar, es gibt Athleten, die ziehen das Ganze ins Extreme und machen in drei Wochen zwei Ironmans, so Langdistanzen. Heißt aber nicht unbedingt, dass es gut ist und dass es funktioniert oder dass es bei jedem funktioniert. Klar, manchmal klappt es, manchmal nicht. Und an sich habe ich, glaube ich, da schon so das Beste draus gemacht und Schweiz war halt einfach so die beste Option. Eigentlich auch tatsächlich das letzte Profirennen in Europa, Ironman-Profirennen in Europa, abgesehen jetzt von der Ironman-WM. Aber danach ist tatsächlich kein Profirennen mehr in Europa. Bisschen blöd so vom Kalender. Ich glaube, es ist halt da noch so Chattanooga, Arizona, Cozumel, Western Australia. Glaube ich, das sind jetzt noch so die ganzen Optionen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich fliege da jetzt nochmal hin und erzwinge es nochmal, sondern eher jetzt habe ich zwei solide Langdistanzen gemacht, meine beiden ersten Langdistanzen, und jetzt gebe ich meinem Körper und meinem Kopf auch mal die Zeit, das Ganze zu verarbeiten, mache dann, um direkt auf die Pläne für den Rest der Saison zurückzukommen, natürlich jetzt auch noch die T100-Rennen, weil ich halt auch noch da einen Vertrag zu erfüllen habe, aber möchte ich natürlich auch nochmal das Beste draus machen, das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon besprochen, und dann Recovery, jetzt sowieso Recovery erstmal und dann Recovery auch in der Offseason, später im Jahr dann, und Full Focus auf 2026, wo ich dann natürlich dann voll auf die Langdistanz gehe und dann auch nochmal die Hawaii-Quali angreifen werde, aber wo und wann, das damit habe ich jetzt noch nicht beschäftigt und werde ich jetzt auch noch nicht.
Das ist auch absolut legitim, dass du dich erstmal was anderes konzentrierst. Also könnte man sagen, du machst jetzt nochmal Speed zum Ende des Jahres, um dich dann den fehlenden Speed zu holen für die Hawaii-Quali für 26. Wer jetzt nochmal während des Podcasts sehen will, wie Fred sich gefühlt hat, der dritte Platz, von dem er eben gerade geredet hat, bevor wir jetzt die Rolle rückwärts machen und vielleicht erstmal vorne wieder beim Allgäu-Triathlon, der Woche vorher war, anfangen, also nach dem letzten Podcast, der kann mal auf Iron Memes gehen, auf Instagram. Da gibt es eine gute Zusammenfassung von Freds Podium. Hast du selber auch geteilt, musste ich schmunzeln, witzig. War richtig geil.
Es war auch wirklich so, wie ich mich so gefühlt habe. Es war so ein bisschen so, aber klar, du musst ja irgendwie so, ich meine, du bist halt Dritter, ist halt Flower Ceremony. Irgendwie ist es auch, dann war wirklich so ein Mix, so, ja, fuck, hab ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und dann, ja, aber ich bin halt jetzt auch einfach
freuen muss ich mich auch.
Ich bin halt auch einfach Dritter geworden am Ende des Tages. Also der dritte Platz hat sich voll angefühlt wie so ein vierter Platz. Mhm. Und ja, also, und noch schlimmer war es am nächsten Tag bei den Awards, wo die Kona Slots vergeben haben.
Ja.
Und alle
die aber Top das ist auch fies, dass die zwei Slots machen, und weil du musst ja aufs Podium, und Podium ist eigentlich beim Ironman ja so, ich sage jetzt mal, jeder, der mega ambitioniert ist von den Profis, ist so, Podium ist halt immer das Minimalziel und eigentlich will man gewinnen. Und dann hast du so dein Minimalziel erreicht, aber kriegst halt voll einen in die Fresse, weil du keinen Kona-Slot kriegst, sondern nur die ersten beiden.
Ja,
und vor
genau
allen Dingen
so
natürlich das erste Kona-Quali-Rennen für 26, da sagt auch keiner, nee, ich hab schon Rolldown.
Genau.
Stimmt.
Ist halt so, das ist halt so das Risiko mit den Rennen. Ich meine, sicher war das jetzt nicht so besetzt wie Frankfurt und so weiter, wo es dann dafür natürlich auch viel mehr Slots gibt und dann wiederum auch schon einige qualifiziert sind. Und das heißt, mit Platz 10 qualifizierst du dich dann noch für Hawaii, sondern das sind halt dann die Rennen, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, in Anführungsstrichen, aber du halt dann auch liefern musst. Also musst halt dann auch Erster oder Zweiter werden. Und das ist halt nie leicht. So oder so. Weil es kommen immer welche um die Ecke, die halt dann einfach eine Weltklasse-Performance da hinlegen. Auch wenn man noch nie von denen davor gehört hat. Wo wir dann auch nochmal dann gerade auf den Zweitplatzierten, den Norweger, zu sprechen kommen.
Ja, lass uns da gleich drauf kommen. Lass uns doch eben hinten anfangen, wie so du Allgäu verkraftet hast, wie Allgäu die ganze Erfahrung war, ob das clever war, eine Woche vorher die Mitteldistanz zu machen, zu gewinnen. Du hattest endlich wieder ein Tape in der Hand, hast du ja geschrieben auf Insta. Wie war so das Ding Allgäu für dich?
Ja, fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Also Allgäu, das war ja eine relativ kurzfristige Entscheidung, dass ich da an den Start gehe. Ich meine, Training und so war alles okay. Ich habe mich jetzt im Training seit Rot ja nie so richtig gut gefühlt. Gerade so im Laufen hat mir einfach irgendwie immer so ein bisschen der leichte Schritt gefehlt. Also hab dann schon gemerkt, dass dieser Marathon einfach wirklich sehr, sehr lange so im Körper steckt, auch wenn man es physisch nicht so richtig merkt. Aber es ist wahrscheinlich dann doch alles so mit den Mikrofasern und so weiter, dass es brutal lange braucht, bis sich das alles so komplett erholt. Und hab aber gut trainiert insgesamt, aber hatte auch das Gefühl, dass ich irgendwie wieder so ein bisschen so ein Race brauche. Und ich meine, klar, Schweiz stand an, aber habe dann so überlegt, was mache ich ja noch. T100 London war dann mir irgendwie einfach so ein bisschen zu früh, und dann halt auch eben, wäre mental auch nicht das Beste gewesen, weil da war ich ganz sicher nicht konkurrenzfähig gewesen. ich konnte einfach diesen Speed dann nach Rot nicht trainieren, dass ich da irgendwie auf ein gutes Niveau gekommen wäre. Und dann hätte es auch keinen Sinn gemacht. Und dann Allgäu war halt perfekt, weil ich meine, klar, eine Woche vor Schweiz ist so ein bisschen, passt es. Da muss ich natürlich dann auch erstmal mit Dan sprechen. Aber er hat dann gesagt, ja. Ich meine, ich habe dann auch selber erstmal geguckt, so was habe ich eigentlich die Woche vor Rot gemacht. Und im Prinzip habe ich da eigentlich eine Mitteldistanz auch gemacht. So, also vielleicht ein bisschen so über zwei Tage verteilt, aber da hatte ich auch an dem Samstag Das ist so ein Easy Ride und dann nochmal so 25 Kilometer direkt danach mit Ironman Race Pace. Mhm. Und dann am nächsten Tag, oder ich glaube, hart schwimmen war auch noch an dem Tag. Und dann am nächsten Tag hatte ich dann nochmal so drei Stunden mit relativ viel Race Pace auf dem Rad. Also schon nochmal auch so ein Big Weekend. Also wir haben quasi so zwei Wochen vor Ironman, zwei Wochen vor Challenge Rot, mehr oder weniger Tapern angefangen. Aber das Wochenende war dann quasi nochmal so ein letztes Big Weekend die Woche davor. Nicht so krass wie die Norweger, die machen ja nochmal eine ganze Langdistanz, mehr oder weniger über zwei Tage verteilt. Also sollte ein Mitteldistanz dann zumindest kein Problem sein. Und hat dann gefragt und er meinte, ja, das können wir machen. Idealerweise natürlich, dass wir uns quasi so ein bisschen so an Limits halten, dass ich quasi nicht zu tief gehen muss. Mhm. Also am besten quasi so eine Mitteldistanz im Ironman Race Pace. Und ja, da hat dann Allgäu gut gepasst, habe dann natürlich auch gehofft, es ist nicht so gut besetzt, dass ich mich dann auch wirklich einfach ganz entspannt an meine Pace-Vorgaben da halten kann. Und es war natürlich auch noch zusätzlich auf den Weg nach Thun. Also war jetzt kein Umweg, so 2,5 Stunden oder so von hier Autofahrt nach Immenstadt und dann von da nochmal 3,5 Stunden oder so nach Thun.
Perfekt.
Also ziemlich genau auf dem Weg und hatte natürlich auch Bock, das Rennen unbedingt mal wieder zu machen. Also ich habe es ja 2019 gemacht, hatte da einen Platten, bin dann Vierter geworden und hatte seitdem immer eine Rechnung noch offen mit dem Rennen. Aber Allgäu ist halt auch so ein Ding, das muss halt auch in den Rennkalender passen mit den ganzen Championship-Rennen, T100-Rennen, 73-Rennen und so weiter. Da ist halt so Rennen wie Allgäu, die dann halt bei den Profis eher also quasi an letzter Stelle kommen in der Rangliste. Aber es ist halt einfach ein richtig geiles Rennen. Es ist halt einfach eins zu dieser Bucketlist-Rennen und der deutschen Klassiker. Und eigentlich ist ja, glaube ich, eigentlich die größte deutsche Mitteldistanz, oder? Ja gut, so Ironman 73 Kraichgau, aber ich würde sagen, Allgäu ist größer als Ironman 73 Kraichgau.
Ich weiß die Starterzahlen nicht, aber mein Gefühl also sagt das Gleiche.
Zumindest bekannter, oder?
Also ja, das auf jeden Fall.
Ich würde es höher einschätzen,
ja.
Auf jeden
ja,
Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Nein, das definitiv. So
mit Rot. Rot und Allgäu sind so die zwei.
Ja, auch allein in dem Setting, wo es ist und wie geil das organisiert ist genau. Und was die drumherum machen und wie es aussieht und so.
Und es gibt es ja schon seit, keine Ahnung, über 40 Jahren auch.
Eins der ältesten auch, ja.
Ja, genau. Nee, mega geiles Rennen. Und war natürlich dann auch so, dann das Wochenende dort konnte ich natürlich auch richtig genießen. Ist natürlich auch mega entspannt, wenn man dann nicht so diesen Druck hat irgendwie. War halt ja wie so nochmal so ein Trainingswochenende eben für mich. Mhm. Und dann zum Rennen, also war dann jetzt nicht so, dass nur ich da am Start war und ich entspannt so mein Ding machen konnte, sondern Yannick Stoll und Leon Pauger waren auch noch am Start. Gerade Yannick, mit dem bin ich ja in Rot auch aus dem Wasser gestiegen und der ist ja dann auch erstmal brutal auf dem Rad gefahren, ist ja dann in die erste Gruppe reingefahren und glaube ich dann auch als Dritter hinter Sam Laidlaw und Jonas Schomburg, die Ausreißer, also quasi die Gruppe anführend über den Solara Berg hoch. Also wusste ich, dass der brutal gerade, also gut schwimmt und dann auch brutal auf dem Rad ist. Dann wusste ich schon, okay, wenn ich jetzt beim Halbmarathon hinten raus, dann im Allgäu, da mein Pace laufen will, dann muss ich auf jeden Fall auf dem Rad dranbleiben und dann wird das wahrscheinlich nicht Ironman Race Pace, was ich da machen kann. Gerade dann noch auf der Strecke mit den Anstiegen und wir haben ja auch besprochen mit meinem Setup, der dann mit dem 58er einfach Kettenblatt dort
da
an den Start gegangen.
Da habe ich Bilder gesehen, Fred, deine Trittfrequenz war nicht sehr hoch.
Ja, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. aber also an sich, war es dann doch schon ein Race auf jeden Fall. Und ist aber cool, dass man irgendwie so nochmal so, ja so halb entspannt, halb so ein bisschen ja, Rennnervosität, Adrenalin. Ja, es hat einfach Bock gemacht, da jetzt nochmal das alles, nochmal auch eine Woche vor Ironman Toon, das nochmal mitzunehmen. Und auch das alles drumherum, glaube ich, hat mich nochmal so ein bisschen so gepusht und mir dann nochmal so die letzten Prozente gegeben. Und ja, im Rennen, dann beim Schwimmen bin ich dann ja relativ kontrolliert bei den beiden mitgeschwommen, sind beides gute Schwimmer, aber ich habe mich nicht an der Führungsarbeit beteiligt. Ich meine, der Start war da ein bisschen, muss ich ein bisschen ja reinhalten, aber irgendwann wurde es dann eigentlich ja relativ entspannt vom Tempo. Da mit denen auf die Radstrecke. Ja, Yannick hat natürlich Tempo gemacht. Aber dann, als es in diesen, ja, oder dann ging es ja zuerst nach 2 Kilometern, geht es das erste Mal Kalvarienberg schon hoch. Und ich meine, ich bin die Strecke da auch schon im Training 2 Tage vorher abgefahren, habe geguckt, passt die Übersetzung? Ich meine, ganz ehrlich, wenn es nicht gepasst hätte, weiß auch nicht, was ich dann für Optionen gehabt hätte. Nicht starten. Aber ja, ich meine, Kalvarienberg ist schon, ja, also dafür würde ich jetzt nicht empfehlen, mit einem 58er Einfachkettenblatt zu starten. Ich meine, da fährt man so ja knapp 1,5 Minuten hoch. Also ist nicht lang, zum Glück. Aber schon sehr, sehr steil. Ich weiß gar nicht, was der Prozent im Schnitt hat. Aber ja, da bin ich so, muss nochmal gucken dann, aber irgendwie, ja, vielleicht 40er Trittfrequenz gefahren mit über 400
maximal.
Watt.
Maximal.
Ja.
Maximal.
Das war also, schon.
Ich habe ein Video gesehen, wo Yannick vor dir hochfährt und der fährt so hoch, wie man halt einen Berg hochfährt und Fred fährt halt so ganz krasse Talk-Intervalle im Race einfach hinterher. Also das war wirklich so. Keine Ahnung, wenn du mich gefragt hättest, wäre das eher so Richtung 35er Trittfrequenz gewesen. Wahrscheinlich ja. Waren es dann 40er, aber das sah halt so im Vergleich super suspekt aus, wo man denkt so, hä, was wäre denn da für ein Gang?
Ich meine, wenn der Kalvarienberg jetzt länger gewesen wäre, dann glaube ich, ja, dann gebe ich zu, dann wäre die Übersetzung auf jeden Fall komplett falsch gewesen. Aber so war es jetzt auch so.
So war sie nur falsch.
Ja, so war sie für 1,5 Minuten, also mal zwei Runden. War es auf jeden Fall nicht gut. Aber ich muss sagen, für den Rest der Strecke im Rennen war es schon okay. Also ich meine, klar, ich bin den anderen Berg dann auch nicht, den längeren, der ist, hat dann auch so ein paar steile Dinger drin. Bin ich jetzt auch nicht mit der erwünschten Trittfrequenz hochgefahren, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, das war jetzt irgendwie, ja, schlecht. Ich meine, am Ende des Tages, die Watt, die muss ich ja so oder so fahren. Ob ich die da mit einer, ja, 60er, 40er Trittfrequenz fahre oder mit einer 70er, 80er, ist ja egal. Ich meine, ist jetzt für Allgäu egal. Wenn es dann jetzt irgendwie eine Weltmeisterschaft ist, dann ist es, oder ein ganz, ganz wichtiges Rennen, dann ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Und mein Ziel für das Radfahren war dann natürlich, entweder ich bleibe einfach bei Yannick dran, je nachdem wie er fährt, oder wenn ich quasi so mein Tempo fahren kann, fahre ich die Berge hart hoch, so an der Schwelle. Ich meine, am Ende des Tages hatte ich da sowieso keine andere Wahl, mit der Übersetzung als die lockerer hochzufahren. Und dann aber den Rest so im Ironman Race Pace oder maximal so knapp drüber. Also da habe ich dann halt so den Puls und Wattwerten so von Rot ein bisschen orientiert. Und
was bist du da gefahren dann?
Ja, also die Berge, also gut, Kalvarienberg bin ich dann mit Klopp mit
420
Watt.
Ja, klar,
oder so
da musst du dann nicht, dass du umkippst.
Und dann
den
langen Berg hatte ich, glaube ich, so 370, 380 Watt im Schnitt.
Okay. Und dann in der Strecke, also wo du sagst, dann Ironman Pace, Puls und Watt?
In der ersten Runde waren es noch so, ja, ich glaube so 320, 330 Watt. Und dann in der zweiten Runde waren es dann ja eher so 300, 310 Watt.
Und
da habe ich dann
160
da habe ich dann, ja, da, ja, 150 bis 160, eher Richtung 150 auf den Ebenen.
Ja, okay.
Und in der zweiten Runde habe ich dann auch schon gemerkt, wie krass das dann so, wenn du so an der Schwelle fährst oder drüber auch teilweise, die Berge, wie krass das einfach Energie zieht, weil dann haben sich halt diese 300, 310 Watt auf einmal halt so hart angefühlt. Und ich fand, das war dann auch schon nochmal so ein gutes Learning, so für, auch für lang, im Hinblick auf Langdistanz, dass man halt da auch wirklich, halt nochmal so als Erinnerung, muss man einfach aufpassen, dass man nicht so, auch wenn es gut geht am Anfang, auch wenn es sich vielleicht nicht hart anfühlt, dass man sich da halt einfach zurückhält, weil irgendwann, ja, hat man halt einfach keine Energie mehr und dann fühlt sich ja diese 300, 310 Watt oder je nachdem, was man, egal was man für ein Ironman Race Pace hat, fühlen sich dann halt einfach nochmal deutlich härter an. Mhm. Und ja, das ist halt auch das, was er dann mir für Rot gesagt hat. Ich soll nicht über diese ja, 330, 340 Watt gehen und auch das sollte ich nie so für eine längere Zeit fahren, weil das halt einfach exponentiell viel mehr Energie kostet, die dann natürlich auch beim Marathon oder gerade auf den letzten 10 Kilometern fehlt. Aber nochmal zum Rennen zurück. Ich glaube, Yannick hatte die Taktik, dass er einfach bei mir mitfährt. Also wir haben so ein bisschen die gleiche Taktik. ja, gut dementsprechend, für dich. Dementsprechend haben wir uns dann auch so ein bisschen abgewechselt vorne. Und es hat dann gut gepasst, also für mich, für die Intensität. Und sind dann, ich glaube, Leon Pauger ist noch so bis Kilometer 80 oder sowas mitgefahren. Ich glaube, die Strecke sind ja 92 Kilometer mit 1400 Höhenmetern. Sind auch 2 Stunden 22 hatte ich, glaube ich, Radzeit. Also schon lange. Wenn man es so mit T100 vergleicht, ist halt über eine halbe Stunde länger. Also schon nochmal. Oder nur eine Stunde 40 kürzer als Rot. Das ist die Langdistanz. Das ist krass. Also Allgäu ist eigentlich schon zäh. Schon langes Ding, lange Mitteldistanz. Und ja, sind dann zusammen auf die Laufstrecke. Und da habe ich dann gedacht, so da habe ich Yannick easy in der Tasche. Und dann ist er aber am Anfang an mir vorbeigelaufen und voll schnell losgelaufen. Und ich dachte so, oh nee, das gibt's doch nicht. Ich wollte jetzt, habe jetzt gedacht, ich kann jetzt hier irgendwie so mein Pace und dann easy zum Sieg laufen und das so ein bisschen genießen. Aber ja, musste ich dann erstmal Yannick hinterherlaufen, habe gedacht so, okay, ich laufe da jetzt erstmal mit, ist schon hart. Aber, und wenn er das jetzt nochmal so ein paar Kilometer weiterläuft, ich glaube, ja, dann da muss ich ihn ziehen lassen, weil dann hätte ich auch gesagt, ich will da nicht zu viel Energie da verschwenden und die dann eben für Ironman Switzerland, was halt dann doch das wichtigere Rennen war, da dann sparen. Aber ja, so nach 2 Kilometern. Oder so nach 1 Kilometer ist der Pace eigentlich schon langsamer geworden. Da bin ich noch so 1 Kilometer mit ihm gelaufen, aber dann vor und dann konnte ich so eine Lücke reißen und dann so langsam so meinen Rhythmus finden. Habe aber irgendwie so, ja, so 5 Kilometer gebraucht, bis ich mich davon wieder so ein bisschen erholt habe, so dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt ist so ein Ironman-Effort oder so ein Marathon-Effort, das ist jetzt so ein bisschen ja, entspannt ist, in Anführungsstrichen. Und ja, aber ab da war es dann richtig nice und da habe ich dann die restliche Laufstrecke auch nochmal so richtig genossen. Kuhsteig hoch vor allem, da die Stimmung, das ist echt einfach mega. War ja auch Bundesliga das erste Mal im Allgäu am Freitag, da habe ich dann auch zugeschaut, Freitagabend. Stand dann da auch am Kuhsteig und boah, die Stimmung, die war echt richtig geil. Die sind ja da bei 5 Kilometern den Kuhsteig 2-mal hochgelaufen und wenn da halt wirklich so dauerhaft so die Athleten vorbeikommen und dann da wirklich so richtig gefightet wird und halt auch richtig schnell da hochgelaufen wird, weil ich meine, beim Allgäu-Triathlon, da läuft es ja nur einmal hoch und das ja dann so nach Kilometer, ich glaube nach 15 Kilometern, das heißt, so richtig schnell läuft es jetzt auch nicht hoch. Ist halt einfach nochmal was anders, wenn es halt so ein Bundesliga-Rennen da hochgeht und dann auch noch 2-mal. Auch übrigens eine richtig kranke Strecke eigentlich für so eine Sprintdistanz.
Voll krass. Ja. Ich habe nur das Video von Chebe gesehen.
Ja, genau, der ist da ja hochgesprintet in der zweiten Runde. Ja, du hast halt sowas, aber du hattest dann auch welche, die hochgegangen sind in der Bundesliga. Also das hattest du auch. Also die Unterschiede, da waren da auch echt extrem. Aber die Stimmung da ist echt, also es ist so Lara Berg vom Allgäu ist Kuhsteig, genau. Mhm. Und das ist schon richtig nice. Ich konnte zum Glück, mein einziges Ziel war da einfach hoch zu laufen, also nicht zu gehen. Aber ich hatte eigentlich auch gut Energie, dass ich da nochmal ein gutes Tempo hochlaufen konnte und vor allem auch hinten raus das Backup-Stück auch nochmal ordentlich laufen konnte. Und muss sagen, beim Laufen, beim Radfahren waren die Beine so, ja, so medium. Aber muss sagen, beim Laufen waren die im Allgäu echt richtig, richtig gut. Ich meine, so der erste Kilometer, was sind wir da gelaufen? Ich glaube 3,15 oder sowas. War, glaube ich, leicht bergab auch. Der war so ein bisschen hart, aber der Rest dann so bin ich immer so, ja, um die 3,35 gelaufen. Auf hier ist ja auch eine echt recht hügelige Strecke, auch abgesehen vom Kuhsteig geht es ja die ganze Zeit nur rauf und runter. Man redet immer über Kuhsteig, aber so die ersten 15 Kilometer, das ist eine echt, also geht es ja nur rauf und runter da so, so am See entlang. Ich weiß, bist du da schon mal gestartet?
Nee, bin ich noch nicht. Muss ich auch unbedingt nochmal machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Bucketlist für nächstes Jahr. Allgäu Triathlon. Und ja, also es ist keine schnelle Laufstrecke. Aber ja, dafür hatte ich ein echt gutes Tempo drauf. Und es hat sich vor allem auch überhaupt nicht hart angefühlt. Also auch so Puls war so 160. Also eigentlich so, ja, Marathon-Effort. Ich meine, natürlich ist es schneller, weil ich ja auch nicht 180 Kilometer davor Rad gefahren bin. Aber vom Effort würde ich sagen, was so wie ich jetzt einen Marathon laufen würde. Also hätte ich da noch 20 oder 22 Kilometer am Ende theoretisch dranhängen können. Und ja, genau, dann über die Ziellinie konnte ich den Sieg feiern und genießen. Mal wieder ein Tape in den Händen.
War schon gut, oder? Für den Kopf und so, ja, fürs Gefühl voll. Einfach.
Ich meine, auch wenn, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur der Allgäu-Triathlon, aber ja, fühlt sich trotzdem gut an. Auch klar mental und hat auch einfach brutal Bock gemacht und genau. Und Yannick dann Zweiter und Dritter kam dann noch Julian Großkopf von hinten gelaufen. Auch mal, also der hatte dann die schnellste Laufzeit auch.
Ja, krass. Stark. Also, Allgäu Triathlon Wrap-up. Und dann hieß es eigentlich nur ins Auto nach Thun fahren und irgendwie so schnell es geht wieder recovern, gute Beine finden für Thun und dann da alles machen. Ich hatte einen Post von dir gesehen. Hast du gesagt, ich mache irgendwie alles vor Rot, aber habe voll viel Zeit, weil ich die ganzen Mediatermine und so nicht habe.
Ja,
also
ja,
hast du schon fast gelangweilt Unterschied war in der krass. Woche, oder was?
Der Unterschied war brutal. Ich meine, gut, also zuerst war so wirklich im Ziel, Allgäu, da ging die Recovery schon los. Ich habe mal so halt wirklich so geguckt, okay, ich muss jetzt mich richtig recovern. Ich meine, klar, ich musste nicht super tief gehen, aber am Ende war es trotzdem ein Wettkampf von 4 Stunden, 4 Minuten. Also ist natürlich schon ein Effort und das 7 Tage vor einem Ironman. Also halt einfach so eine Mitteldistanz Ironman-Kombi. Ich glaube, ja, ist jetzt nicht so, nicht normal, würde ich sagen. Aber auch wenn es vielleicht jetzt nur ein Trainingsrennen war. Und die Recovery ging dann direkt im Ziel los und ich habe mir so alles so vorbereitet, so Kirschsaft,
hast du in der World Tour abgeguckt?
Proteinshake, ich kann es mal genau in den Details sagen, also ich habe so Kirschsaft mir noch extra gekauft.
Aber so einen normalen Kirschsaft oder irgendwie, Konzentrate
schon,
und so?
Ja, schon so ein Konzentrat, also so ein Ding, so eine Flasche, wo so 3000 von diesen Mont-Marsi-Cherries.
Sauerkirschen.
Ja, Sauerkirschen auf Deutsch. 3000 von diesen Sauerkirschen in einer Flasche sind, also ein Sirup.
Und du hast die ganze Flasche getrunken.
Genau, die ganze Flasche getrunken. Also ich habe schon quasi...
Im Ziel habe ich 3000 Kirschen gegessen.
Ich habe schon, ich habe schon so 3 Tage vor dem Rennen in Allgäu habe ich schon angefangen, immer 30 Milliliter von dem Sirup in der Früh und 30 Milliliter von dem Sirup am Abend. Und dann im Ziel hatte ich 60 Milliliter von dem Sirup. Und dann noch zusätzlich einen Shake mit 40 Gramm Protein, 140 Gramm Carbs. Ich hatte im Rennen auch richtig geguckt, dass ich richtig viel zu mir nehme. Also ich hatte auf dem Rad, glaube 330 Gramm Carbs und beim Laufen
also auch 160, 165 die Stunde.
Ja, ich meine, es war zwei Stunden,
mehr
22.
Weniger, egal, nee, okay, war,
ja, 150 pro Stunde
150
ungefähr.
Stunde, ja.
Und beim Laufen hatte ich dann 120 Gramm Carbs. Auf die 20 Kilometer.
Nochmal train your gut vom.
Genau, und ich habe auch auf den letzten, also ich habe mein letztes Gel quasi 3 Kilometer vor Ziel nochmal genommen. Auch wenn ich es nicht gebraucht hätte, aber halt wirklich so für die Recovery einfach auch direkt. Und genau dann im Ziel, die 60 Milliliter Sauerkirschsaft, was auch 60 Gramm Carbs sind. Also mit dann 140 Gramm Carbs noch in dem Shaker. Das heißt, es waren auch nochmal 200 Gramm Carbs, die ich mir direkt im Ziel reingeballert habe. Also auf einmal.
Du hast jetzt zugenommen bei dem Rennen.
Ja, mit 40 Gramm Protein und 20 Gramm Kreatin. Also 20 Gramm in dem Shake. Normal nimmt man auch so 5 Gramm am Tag. Dann, hatte ich noch?
Noch mehr.
Ah ja, genau. Nee, da unter noch Omega-3 habe ich auch noch so 4000 Milligramm oder was das ist. Also das waren 4 so vom Pillar Performance, 4 so Omega-3-Pillen.
Also du hast wirklich alles ausgereizt.
Und dann natürlich noch eine Mahlzeit auch.
More is more.
In der Finishline Area. Und eine Massage und natürlich auch noch so ein paar Softdrinks. Ah, ich hatte ja noch das 3 Liter Erdinger alkoholfrei. Natürlich auch komplett ausgetrunken, die Carbs auch noch mitgenommen. Nein, Spaß. Nee, aber ja, ich glaube, bei dem Rennen habe ich tatsächlich mehr Carbs dann, wenn man das mit einberechnet, mehr zugenommen, als ich verbraucht habe.
Ja, das war, du bist quasi am Sonntag vor Thun schon mit der richtig krassen Carb-Loading angefangen.
Ja, aber es war schon krass. Also so, ich meine, ich habe das jetzt auch nicht so auf einfach so mit Pi mal Daumen, dass ich das irgendwie gesagt habe, ja, das nehme ich. Sondern es war schon alles auch genau berechnet und abgesprochen. Ich arbeite da ja auch mit einem Ernährungscoach zusammen. Also genau, jemand, der sich damit auch wirklich auskennt.
Sehr gut. Und dann, das hat gut funktioniert. Die Beine waren gut in der Race Week vorher oder wie hat es sich angefühlt nach dem Rennen dann?
Genau, also muskulär war es wirklich, muskulär würde ich sagen, habe ich mich schon so gut wie noch nie gefühlt, jetzt so nach einer Mitteldistanz am nächsten Tag. Aber ich bin dann so zum Schwimmen gegangen und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ja, war dann doch ein Wettkampf gestern. Bin dann auch so in dem Freibad da geschwommen, war geiles Wetter. Irgendwie so ein bisschen dahin gekrault, wollte eigentlich so 4 Kilometer easy. Habe dann gesagt nach 3 Kilometern, ja, okay, das passt schon. Habe mich bewegt, Active Recovery. Habe mich rausgesetzt in die Sonne und habe mir so eine Freibad-Pommes geholt.
Also hast du Urlaub gemacht?
Ich habe mir da gedacht, okay, jetzt geht's nur um die Recovery, ist jetzt scheißegal, was ich hier trainiere. Hauptsache, ich bewege mich halt so. Ja. Da habe ich gesagt, so, ja, nach 3 Kilometern ist erfüllt, aber ich da jetzt 3K easy schwimme oder 4K easy, komplett egal. So wie ich geschwommen bin, wäre, glaube ich, 4K easy auch eher kontraproduktiv gewesen. Und so ging es dann halt die nächsten Tage dann auch einfach, ja, von Tag zu Tag halt ein bisschen besser. Mein Dienstag habe ich dann auch, Montag war ich dann sogar dann nochmal so eine Stunde auch locker auf dem Rad pedalieren. Dann Dienstag bin ich dann so 2,5 Stunden aufs Rad nochmal eine geile Runde gefahren. Da im Allgäu, also ich war dann noch bis Mittwoch im Allgäu, oder da war dann auch noch ein Freiwasser Dienstagabend, auch easy. Und Mittwoch früh war ich dann das erste Mal wieder laufen. Das habe ich dann auf Strava auch Ironman Panic Training genannt. Da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen Ironman Race Pace gemacht. Aber so 4x1,5 Kilometer im Ironman Race Pace. Also ich meine, das ist jetzt nichts Krasses. Ironman Race Pace ist ja nicht schnell, Und wenn man
für
so
dich nicht, für mich wäre das weit über Schwelle.
Naja, ich meine,
viermal anderthalb K mit dir all out laufen können.
Ja klar, wenn du meinen Ironman Race Pace läufst, ja, dann schon.
Ja, das ist ja das Freche.
Ich mache ja auch nicht viermal eineinhalb Kilometer Christian Blumenfeld Ironman Race Pace, sondern Frederik Funk Ironman Race Pace. Es soll sich ja schon so anfühlen, dass man es auch im Marathon dann nach 180 Kilometern...
Ja, man guckt da immer so hin, das weißt du doch.
Ja, ich weiß.
Man denkt immer so, das ist dann, ja, das ist ja nichts so. Und dann denkt man so, ja, nichts.
Ja, eigentlich war der Plan ja, also ich musste auch so ganz mein Training so ein bisschen umändern. Weil eigentlich war der Plan, dass ich am Mittwoch nach Thun fahre und dann eine Runde von der Strecke abfahre. Ich meine, die Strecke sind ja da 180 Kilometer mit 2000 Höhenmetern, also schon eine harte Strecke, eine bergige Strecke, und da wollte ich halt eine Runde abfahren, das heißt zwischen Allgäu und den Ironman Thun nochmal quasi einmal so 90 Kilometer mit 1000 Höhenmetern, und da aber das Wetter war dann ab Mittwoch so richtig schlecht, also wirklich so Weltuntergang schlecht. Und dann habe ich mein Training so ein bisschen geschoben und bin halt dann eben am Dienstag nochmal so 2,5 Stunden easy gefahren. Und dann am Mittwoch und am Donnerstag, wo so schlechtes Wetter war, bin ich gar nicht aufs Rad. Und da halt dementsprechend immer nur laufen und schwimmen gegangen an beiden Tagen. Und dann Mittwoch habe ich mich noch nicht so gut gefühlt. Und dann aber am Donnerstag war ich dann locker laufen und locker schwimmen. Das war dann wieder so der erste Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nice, jetzt fühlt sich's wieder gut an. Jetzt fühlt sich alles wieder rund an und ich fühle mich erholt. Habe übrigens auch die Tage danach immer in der Früh und am Abend noch die 30 Milliliter Kirschsaft weiter getrunken. Also das auch noch bis Ironman Switzerland quasi durchgezogen. Und ansonsten übrigens noch zu dem Kirschsaft, sonst nehme ich den eigentlich gar nicht, weil das ist ja auch so, wenn man den zu viel nimmt, dann zerstört man sich ja auch wieder so ein bisschen den Trainingseffekt.
Die Anpassung, die du eigentlich willst, ne?
Genau, also, genau.
Das ist ja genau das Thema wie Eisbäder und sonstige Geschichten, ne? Dass du ja auch einen gewissen Reiz oder auch eine gewisse Entzündung in Strukturen so haben willst, damit eine Anpassung stattfindet, was ja dann Training ist. Und wenn du das jedes Mal wegnimmst, ist halt die Frage, wie viel das bringt, ja.
Genau, also quasi hatte null Trainingseffekt vom Allgäu wegen dem Kirschsaft. Habe ich alles gelöscht.
Hast du alles gelöscht?
Alles im Ziel direkt gelöscht. und genau, dann bin ich am Freitag, habe ich dann nochmal Streckencheck gemacht, aber dann natürlich nicht mehr die ganze Runde, zwei Tage vom Rennen, sondern bin dann die ersten 30 Kilometer mit dem Auto gefahren. Und dann, also Tom und Jana waren dann da als Support. Und die haben mich dann rausgeschmissen und dann bin ich quasi die fast zwei Drittel dann von der Runde, dann der bergigere Teil und technisch anspruchsvollere Teil, wobei so richtig technisch anspruchsvoll ist die Strecke jetzt auch nicht. Ich meine, es ist dann alles wirklich so Rolling Hills, du hast eigentlich nie über 5%, du kannst eigentlich fast alles in Aero-Position fahren, aber es ist doch die ganze Zeit auf dem Pedal, also auch bergab meistens, also auch außer so ein paar kürzeren Abfahrten. Aber ja, ist schon eine richtig, richtig geile Strecke, die Radstrecke. Auch so die Views mit den Bergen.
Ja, also die Bilder, die man gesehen hat, also das ist auch so ein Rennen, was einfach in einer unfassbar schönen Landschaft ist, ne?
Mega abwechslungsreich, die Radstrecke, macht richtig Bock. Und ich glaube schon auch so, was mir liegt, also quasi bergig, aber jetzt auch irgendwie keine steilen Berge, so schon noch so gut für dicke Oberschenkel. und ja, gut für jeden, gut für halt so, ja, gute, sehr so gute Radfahrer wie ich, so mit Time-Trial-Spezialisten jetzt, also quasi jetzt nicht unbedingt für Kletterer. Also so extrem wie Nizza zum Beispiel ist es nicht. Und genau, da war Freitag
ja,
noch.
Lass mal einmal, achso, ja genau, bist du noch, ja.
Ja, Freitag war da noch Briefing, aber genau wie du schon gesagt hast, also im Vergleich zu Rot war das brutal. Also ich habe mich dann schon gelangweilt zwischen den Einheiten, wusste gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Also wirklich das komplette Gegenteil. Ich meine, ich habe jetzt nicht Ich habe dann ab Donnerstag eigentlich so genau das gleiche Trainingsprogramm wie in Rot. Nur in Rot hatte ich halt zusätzlich, also an dem Donnerstag und an dem Freitag, noch diese ganzen Termine und war dann wirklich von früh bis Abend eigentlich so auf den Beinen. Und es, also ich fand es jetzt nicht schlimm. Mich stört es eigentlich auch nicht und mich stresst es auch nicht. Und ich glaube, es hat mich jetzt auch nicht negativ in Rot beeinflusst oder mein Körper negativ beeinflusst. Aber ja, jetzt in der Schweiz war schon einfach so irgendwie krasser Unterschied, wenn man dann merkt, okay, jetzt in der Zeit, wo ich halt in Rot dann irgendwie auf der Messe rumgelaufen bin oder auf der Pressekonferenz und so weiter rumgelaufen bin, lege ich halt jetzt hier auf dem Bett oder auf der Couch und lege die Beine hoch und kann halt nochmal mich besser auf das Carboloading konzentrieren. Dann habe ich mir dann doch gefragt, okay, weiß nicht, ist das jetzt vielleicht doch besser, muss ich dann vielleicht doch nächstes Mal in Rot irgendwie kürzer treten? Und ja, ich glaube, wenn man dann jetzt aufs Ergebnis schaut, weiß ich nicht. Also, glaube ich, ist egal.
Ja gut, das kannst du ja jetzt nicht vergleichen. 7 Wochen danach mit dem Allgäu davor. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber lass doch mal ins Rennen
springen. Ja, das gehört in Rot halt einfach dazu.
Es gehört dazu.
Machen alle.
Du wirst da eh nicht drum rumkommen. Genau. Das Einzige, was du rausstreichen kannst, ist halt noch die 2x1 Stunde, die du bei dir am Stand selber warst. Aber das ist ja auch das, was dir dann Energie gibt. Und dann hast du da ja auch einen Sitz gehabt und saß da irgendwie und hast auch das ja clever eingebaut, dass du dann Zeit zwischen 2 Terminen
überbrückt hast. Das kriege ich ja zurück am Race Day. In Anfeuerungsrufen.
Ja, siehst du. Das gibst du die Energie von der Strecke zurück. Genau. Also in Rot wirst du eh nicht drum rumkommen. Du wirst nicht in Rot jemals so rumsitzen können wie jetzt in Thun. Also, ja.
Aber am Ende des Tages gerade so, wenn man es jetzt mal dann so auf so eine Ironman-WM, da jetzt so ein Sam Laidlow in Nizza zum Beispiel, der muss dann halt so ein Programm machen, während halt Strati da dann die Beine hochlegen kann.
Ja, voll. Das ist jetzt auch bei Sam Laidlow, wo er gewonnen hatte, war es wahrscheinlich auch noch nicht so krass, wie es jetzt sein wird. Ne? Also das ist dann auch immer die Frage, wie wirkt sich das dann auf die Performance aus und wie sieht es dann am Ende aus? Also klar, da musst
also
du
so,
halt die richtige
also so
Balance
oder
finden,
so,
ne?
Ja klar, also so oder so. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, nee, ich mach das nicht, sondern musst halt sagen dann als Profi, ja, oder du musst halt lernen, damit umzugehen und musst halt schauen, wie du das halt auch in deiner Race Week einbaust, wie du es halt auch mit dem Training anpasst und so weiter. Aber grundsätzlich auf jeden Fall schon auch ein Stress, den man so vor dem Rennen mit einberechnen muss. Also es ist nicht so, dass du einfach alles wie immer machen kannst und dann machst du noch zusätzlich so diese ganzen Termine, sondern da muss man vielleicht doch mal gucken, okay, dann mach mal halt hier vielleicht die Einheit lässt man weg, dass man vielleicht da länger schlafen kann oder macht da lockerer oder macht die Tage davor vielleicht ein bisschen weniger. Auf jeden Fall was auch so zum Learning dazu gehört und ist eigentlich auch schon cool, dass ich das auch so direkt so bei der ersten Langdistanz so diese Erfahrung auch so direkt mitnehmen konnte, weil jetzt weiß ich halt auch schon so ein bisschen, wie ich damit umgehen kann.
Ja.
Und dann ist es halt aber auch wiederum cool, wenn ich es halt auch nicht machen muss. Ist halt dann wieder, ist halt dann was anderes und dann genieße ich so das aber auch wieder. Also hat beides so, finde ich, seine Vor- und Nachteile. Und genau, Samstag war dann nur noch Check-in, auch alles ganz entspannt. Und dann war, also ab Freitag war dann auch wieder gutes Wetter. Und dann war Sonntag Race Day. Wecker um 3:45. Ist dann auch so, Start war um 6.30 Uhr, aber da bin ich dann, normalerweise würde ich sagen, so 3 Stunden vorm Rennen ist mein Wecker. Aber so, wenn es so früh ist, dann sage ich, ja,
Viertelstunde, zwei Viertel reicht.
2:45 reicht.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe dann die Insta-Story noch gesehen, ich glaube, dein Dad hatte sie gepostet. Team Funk, alle nervös. Du sahst da vorm Start morgens schon sehr angespannt aus, muss
ich
sagen.
Ja, klar, absolut. Also ich war schon nervös. Also ich meine, das Ziel war Hawaii-Quali. Also das war halt Top 2. Dafür habe ich das Rennen gemacht. Das habe ich dann gesagt, als ich ihn nach Rot, 3 Tage nach Rot angerufen habe und gesagt habe, dann, ich will es probieren direkt mit der Hawaii-Quali in 7 Wochen. Da hat dann natürlich der erstmal geschluckt und gesagt, ja, optimal ist es nicht, aber probieren können wir es. Und habe dann erst gesagt, ja, was heißt nicht optimal? Ich bin ja auch 3 Tage später jetzt schon hier erholt. Kann direkt wieder loslegen mit dem Training.
Roth hat mir gar nichts gemacht.
Hab dann auch in den 7 Wochen feststellen müssen, ja, dann ist, hat einfach recht. Der dann weiß einfach Bescheid. Dann hat 3 Tage nach Roth gewusst, wie ich mich 3 Wochen später fühle. Obwohl er selber ja nie irgendwie Profi war. Also es ist schon... War schon auch beeindruckend, einfach aus seinen Erfahrungswerten.
Ja, ist krass.
Und ja, hatte dementsprechend natürlich jetzt auch nicht so die, dass ich halt nochmal irgendwie in die Höhe gegangen bin, jetzt wie vor Roth. Also habe halt einfach so diese letzten paar Prozent in der Vorbereitung haben mir halt gefehlt. Aber vom Körper her war ich schon wiederholt und war dann auch wieder so, gerade auch so dann nach Allgäu, da optimistisch und dass ich auf jeden Fall da meine, ja, 100% meiner Performance, die ich halt dann jetzt von meiner Fitness und Form habe, da abrufen kann an dem Tag. Kurz zu Ironman, also meine Erfahrung mit Ironman-Rennen, also oder Ironman 73-Rennen, also Rennen von der Marke Ironman, jedes Mal die Toilettensituation absoluter Horror.
Katastrophe.
Und es ist gefühlt nur bei Ironman. Bei jedem anderen Rennen, das ich mache, Challenge, T100 oder Non-Branded, ist es nie so schlimm wie bei Ironman. Ich check's nicht. Also die haben es auch so glaube ich 2000 Starter und dann haben die in der Wechselzone so 5 Dixies. Und dann habe ich halt eingecheckt um kurz nach 5, also 1,5 Stunden vorm Start. Ich glaube, 5 macht halt auch erst die Wechselzone auf. Ich meine, die Profis starten um 6.30 Uhr und dann die Age-Grouper von 6, also Rollings Start von 6.40 Uhr bis 7 oder sowas. Also eigentlich fast direkt nach uns. Profi-Frauen gab es ja nicht. Dementsprechend sind ja auch alle dann schon einchecken. Und als ich dann fertig war mit einchecken, ey, wenn ich mich da in die Schlange gestellt hätte, hätte ich 100% meinen Start verpasst. Dann habe ich halt direkt gesagt, ja, aber vor allem du siehst ja dann auch so die Schlange, die da auch nicht vorwärts. Ist nicht so, dass das irgendwie so jede Sekunde geht dann wieder irgendjemand Neues dann da auf Stixi. Und es geht halt, du siehst halt, dass es irgendwie vorwärts geht und dann stellst du dich halt in die Schlange und dann 10 Minuten später bist du dran. Sondern die stehen da halt jedes Mal irgendwie 5 Minuten, bis dann wieder einer rein kann. Und das war echt, also das war dann schon nochmal irgendwie, also das ist halt einfach so irgendwie so meine Erfahrung mit Ironman. Immer so bei den Ironman. Ich weiß nicht, ob bei Ironman die Leute irgendwie mehr aufs Klo müssen oder woran es liegt oder ob die einfach immer nur zu wenig Toiletten haben. Aber so, am Ende des Tages.
Hast dich vorgedrängelt?
Nee, ich bin dann noch auf die, in dem Strandbad auf die Damentoilette.
Also hast was gefunden, sehr gut. Ja. Am Ende funktioniert es doch auch immer. Man muss nur lösungsorientiert denken.
Aber sonst hätte ich es halt wirklich nicht geschafft, ey, weil also so zeitlich einfach nicht. Oder ich meine, klar, dann hätte ich sagen müssen, ich gehe direkt um 5, wenn die Wechselzone aufmacht, aufs Dixie und dann checkt dann erst danach so alles ein. Muss man dann bei Ironman in Zukunft so ein bisschen anders planen oder das mit
musst
einberechnen.
Du den Kaffee musst du den letzten Kaffee anders einplanen.
Da muss man das mit einberechnen, ja.
Ja. Ah, okay. Genau. Spannend, aber du hast es geschafft.
Spannend, ja.
Du hast es geschafft, du hast auch deinen letzten Dixie-Stop noch erledigt und dann Neo an, es ging ins Wasser, der Startschuss fiel und wie war das Schwimmen? Weil das war ja in Roth so ein bisschen das
war mit Neo,
Problematische. Genau.
Genau, Roth war ja ohne Neo und das Wasser war auch echt überraschend kalt, muss ich sagen. Damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Beim Briefing hatten die noch gesagt 20 Grad. Aber ich glaube, das Briefing war 2 Tage vorher und dann war es halt auch so, gerade die Nächte waren ja nochmal unter 10 Grad und dann auch der Thuner See, ich glaube, dann kommen auch so vom Berg so und von den Gletschern da hinten so die ganze Flüsse rein und ich glaube, ja, da hat der nochmal ordentlich abgekühlt, also ich weiß nicht, wie viel es am Ende war, aber gefühlt waren es 16 Grad. Wahrscheinlich mal zu 18.
Das ist schon richtig kalt,
16. Wahrscheinlich mal zu 18, aber ja, also schon kalt beim Einschwimmen und dann Start. Ich habe mich auf die rechte Seite hingestellt, weil die erste Boje kam so nach 200 Metern nach rechts. Das heißt, in eine Boje und ich atme ja auch auf die linke Seite, das heißt, perfekt rechte Seite. Und dann Start, hab links direkt jemanden sauschnell losschwimmen sehen und das war Ruben und hab dann so erstmal so geguckt, okay, ich schwimme jetzt mal bis zur Boje und schau wo der halt dann ist, weil war irgendwie jetzt nicht so in der Verfassung, da jetzt irgendwie so schnell loszuschwimmen, also ich bin schon so schnell losgeschwommen, wie ich auch in Rot losgeschwommen bin, aber ja, Ruben war da echt brutal, gerade so auf den ersten 200 Metern zur ersten Boje und hatte da dann auch schon mega den Vorsprung auch und da habe ich halt gesagt, ja okay, also dann macht es, dann ich hatte jetzt wirklich, oder ich meine, ich hätte das Loch auch nicht zuschwimmen können, aber ja, das war mir auf jeden Fall zu schnell und bin dann da so in der ja, Verfolgergruppe hinter Ruben oder Führungsgruppe, wie man es nennt, und Ruben war der Ausreißer, hab da dann so meinen Platz gefunden, muss aber dann auch sagen, so nach 500, 600 Metern fand ich es dann auch schon auch ein bisschen zu langsam. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, ja okay, irgendwie ein bisschen schneller würde ich schon gerne schwimmen, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie so da Energie verschwenden, sage ich mal. Ich meine, Ruben war auf jeden Fall zu schnell, aber die Gruppe war halt irgendwie so ein bisschen zu langsam. Also ich hätte wie in Rot auch schon irgendwie jemanden so dazwischen gebraucht. Und ja, habe mich da dann so mit Leo Arnold so vorne so ein bisschen abgewechselt. Beziehungsweise am Anfang ist eigentlich dann, irgendwann habe ich mich so eingereiht und dann ist Leo Arnold eigentlich das meiste vorgeschwommen. Und ich bin dann am Ende wieder so ein bisschen vor. Und wir hatten dann 2 Minuten auf Ruben. Also Ruben ist echt brutal geschwommen, muss man schon sagen. Und dann habe ich mich entschieden beim ersten Wechsel, also ich weiß gar nicht, wie viel wir in der Gruppe waren, dann irgendwie 7 oder 8.
War groß auf jeden Fall, ja.
Genau. Habe ich entschieden, beim ersten Wechsel Socken anzuziehen. Also diesmal war er mit Neo, das heißt die Aerosleeves hatte ich schon an und dementsprechend habe ich nur kurze Socken angezogen, nicht wie in Rot, wo ich da oder ohne Neo war und ich dann quasi die Aero-Socken angezogen habe. Jetzt waren es Aero-Sleeves, die ich schon anhatte und dann kurze Socken angezogen in der ersten Wechselzone, dann aufs Rad, war dann quasi erstmal in der Gruppe, habe dann erstmal drauf gedrückt. Leo Arnold war dann direkt, hat er auch erstmal direkt drauf gedrückt, hat auch so ein Loch gerissen. Ich war halt durch meinen Wechsel, weil ich mir Socken angezogen habe, halt quasi dann dementsprechend erstmal 20 Sekunden dahinter. Hab dann aber schon versucht, dann da als erstmal das wieder nach vorne zuzufahren auf Leo. Aber war dann teilweise immer so gerade so auf diesen kurzen Stecher, kurzen Anstiegen, wollte ich halt nie über diesen magischen Wattwerte gehen. Ich wollte halt nie so drüber gehen. Und dementsprechend habe ich da halt immer so ein bisschen verloren. Und hinten die Gruppe, die waren halt auch die ganze Zeit so direkt an mir dran. Und irgendwie so diese Dynamik, die habe ich dann gerade so in der ersten Hälfte von der Runde so ein bisschen gestresst. Mhm. Ich meine, in Rot hatte ich wirklich so von Anfang an, dass ich so mein Ding fahren konnte. Und jetzt war es halt einerseits von der Strecke anders und halt auch einfach irgendwie so ein bisschen so von der Gruppendynamik. Weil ich diesmal gesagt habe, ja, ich möchte halt jetzt schon zumindest da an Leo wieder ranfahren. Nicht so, dass ich halt gesagt habe, ich fahre jetzt einfach mein Ding. Und andererseits wollte ich halt irgendwie die anderen auch loswerden. Das macht wieder mal so ein bisschen...
Und nicht über deine Werte gehen.
Und nicht über meine Werte gehen.
Das ist natürlich alles, was in Summe dann zusammen nicht funktionieren kann.
Genau.
Und dann entweder wirst du sie los und gehst über deine Werte oder sie bleiben halt dran und du bleibst in deiner Zone. Ich meine, dafür sind jetzt alle zu stark, dass du halt mit 80% irgendwie so einer Riesengruppe wegfährst, ne?
Ja, und dann auch so irgendwann war dann Leo dran. Also es hat schon lange gedauert tatsächlich. Ich meine, ich glaube, der hat dann schon auch auch gut draufgedrückt, gerade so auf den ersten, in der ersten Hälfte von der ersten Runde. Dann kommen so zwei längere Anstiege, sage ich mal, so direkt nacheinander mit so einer kürzeren Abfahrt zwischendurch. Und den ersten Anstieg bin ich dann vorgefahren. Und dann so nach der Abfahrt ist Leo wieder an mir vorbei und hat dann da nochmal, ich weiß jetzt nicht, muss man ihn mal fragen, ob das eine Attacke war oder ob er einfach sein Ding gefahren ist. Aber ich habe schon gemerkt, der ist echt brutal gefahren. Also habe ich schon gesagt, okay, shit, ich glaube, egal was ich mache, der wird, also vor ihm werde ich nicht vom Rad steigen. Und ich wusste ja auch, dass er auch ein brutal starker Läufer ist. Und auch wenn er jetzt so, glaube ich, seine letzten drei oder vier Langdistanzen, ich glaube, nicht mal gefinisht hat, habe ich mir eigentlich von Anfang gesagt, der wird der Favorit für dieses Rennen sein. Weil, also ich meine, da war der ja schon mal Zweiter. Und jedes Rennen, das der bis jetzt in der Schweiz gemacht hat,
war gut.
Ja, ich glaube, so 73 Rapperswil hat er, glaube ich, auch schon irgendwie ein, zwei Mal gewonnen. Und beim Thun, in Thun war er schon Zweiter. Also da performt er immer. Für den ist Schweiz wie für mich Weichsee. Und das habe ich auf dem Rad auch gemerkt. Also echt brutal gefahren. Dann am zweiten Berg bin ich quasi so dann einfach hinter ihm hergefahren. Mhm. Er ist jetzt schon gut draufgedrückt. Auch so über meinen Werten auf jeden Fall. Aber habe halt auch gesagt, ja okay, es geht bergauf, ist in Ordnung. Und hoffentlich werden wir alle anderen los. Aber die sind echt alle dran geblieben und da habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt so, wenn die da dranbleiben, dann müssen die ja, also dann früher oder später fallen die weg, weil das muss safe viel zu hart für die sein. Haben mir halt dann immer eingeredet, ja, wenn es für mich so hart ist, dann muss es für die noch härter sein.
Der alte Kiel-Mind-Game-Trick.
If it hurts me,
it's killing them.
Ja, genau.
Das war der Spruch.
Nur, dass es mich halt auch so halb gekillt hat.
Ja, weil das war das, was man auch so im Tracker genauso nachvollziehen und verfolgen konnte. Und dann ist ja irgendwann der Norweger gekommen.
Ja, genau. Und dann war es so, dann kam so Abfahrten, so ein bisschen, auch so ein bisschen, also geht immer so runter, dann wieder so ein bisschen flach, dann geht es wieder runter. Da ist das Tempo dann so ein bisschen eingeschlafen, aber da wollte ich dann halt eben auch nicht so sagen, ja okay, dann mache ich jetzt wieder Tempo, weil für mich war es halt dann irgendwie auch hart, so bis Kilometer 70, 80, und habe halt auch gesagt, ja jetzt, es sind immer noch 100 Kilometer, ich bleibe da jetzt einfach erstmal hinter Leo, und war dann schon auch mal sehr locker, da habe ich dann auch mal so die 12 Meter so ein bisschen genossen. Bin dann vielleicht wirklich 200 Watt gefahren, habe mir dann halt auch gedacht so, ja, wenn ich jetzt von Anfang an so mein Ding gefahren wäre, wäre ich dann jetzt vielleicht auch trotzdem hier, also quasi, dann wäre ich vielleicht auf Berg gedroppt, aber dann wäre ich jetzt halt wieder rangefahren, aber hätte das Ganze halt ohne dieses Overpace
aber auch ohne dieses gemacht. Underpace.
Ja, es ist halt, also eigentlich wäre es schon besser gewesen, aber das weißt du halt im Rennen nicht. Deswegen ist halt mit der Gruppendynamik, ist es halt einfach schwer. Und das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall noch was, wo ich noch viel lernen muss auf dem Ironman. Also gerade so auf der Langdistanz. Wie raced man das am besten? Ich meine, klar, von Anfang bis Ende so sein Ding machen und da irgendwie so die bestmögliche Leistung abrufen. Ja, das ist das eine. Manche
aber das Rennen, hast du ja bei keinem Rennen. Also ja, du hast das jetzt in Rot, weil du abgehängt warst.
Ja, manche Rennen kannst du so Schirmform bestreiten. Ja, ja, manche Rennen kannst du so bestreiten. Aber wenn, also so WM zum Beispiel, auf keinen Fall. Da musst du racen.
Alle
und dann
wichtigen
musst,
Rennen
und wenn
nicht.
Und wenn du racen willst, wenn du dabei sein willst, dann musst du halt auch so mal drüber gehen. Und dann musst du dich halt auch von sowas wiederholen. Und halt auch so zu den richtigen Zeitpunkten. Und also sowas, was ich auf jeden Fall noch lernen muss, was wir vielleicht auch trainieren müssen, speziell. Und ja, habe ich schon gemerkt, was ich halt auf jeden Fall noch nicht so gut kann. Und ich muss sagen, jetzt so zum Beispiel Ironman WM Nizza, bin ich froh, dass ich da noch nicht am Start bin, weil ich glaube, ich hätte keine Chance. Also ich kann dir eine solide Langdistanz machen, habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht, aber das bringt mir für so eine Ironman-WM halt zum Beispiel absolut nichts. Und ja, das sind halt einfach so Erfahrungswerte, die wir dann auch für nächste Saison mitnehmen und dann auch ins Training einbauen werden und so weiter und die Physiologie da anpassen und dass ich halt auch so eine Langdistanz racen kann. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich es gar nicht kann und dass es schlecht war. Ich meine, am Ende habe ich es ja trotzdem gemacht und auch irgendwie hinbekommen. Aber dann kam
ja,
genau.
Ja, mehr in
the
game zu sein, reagieren zu können einfach und auch mal sagen, ich gehe jetzt drüber, ich fahre mit oder ich setze meine Attacke, um die Gruppe jetzt endlich loszuwerden,
genau,
die da mit 200
selber
Watt mitsurfen
attackieren.
Im Flachen.
Ja.
Genau, ja, ja.
Ich meine, auch von der Strecke. Ich habe dann auch vorm Rennen gefragt, ja, es ist eine bergige Strecke, soll ich dann die Berge härter fahren? Und er hat dann auch wieder gesagt, ja, darauf sind wir jetzt halt auch nicht vorbereitet, mach's lieber wie in Rot und bleib wieder so bei dir. Und das war halt dann im Rennen so dieser Zwiespalt. Ich war dann so halb bei mir, halb aber auch nicht. Aber dann habe ich es auch wiederum, nach 90 Kilometern, habe ich dann gemerkt, okay, dann hatte ich schon wieder absolut recht, weil ich fühle mich deutlich schlechter als in Rot zum selben Zeitpunkt im Rennen. Also hatte da schon das Gefühl, dass ich irgendwie, also die zweite Runde wird richtig hart. Und das war dann auch genau der Zeitpunkt, wo dann der Norweger von hinten kam. Der hat dann, ist dann direkt an unserer Gruppe vorbeigefahren. Hab mir erstmal nichts Großes dabei gedacht. Ich wusste ja auch nicht, wie viel Rückstand der nach dem Schwimmen hatte. Ich wusste, hätte ja auch sein können, dass er die ganze Zeit schon bei uns in der Gruppe war. Also das wusste ich alles nicht. Er ist halt dann nach vorne, hat dann attackiert. Leo ist hinterher. Ich bin dann hinterher, hab dann gesagt, okay, da fahre ich jetzt auf jeden Fall mit. Und dann bin ich aber, so Eingang, zweite Runde, geht es dann auch so einen Berg hoch und dann bin ich dann 2 Minuten auch mit über 400 Watt gefahren. Aber die sind mir einfach davon gefahren und da habe ich halt gesagt, okay, shit, also das kann ich jetzt nicht, die Energie habe ich einerseits nicht mehr, beziehungsweise will ich halt auch nicht investieren. Das war dann auch wieder so dieser Zwiespalt. Ich meine, klar, ja, wenn es jetzt eine Mitteldistanz gewesen wäre, ich wäre da all out hingefahren.
Ey, das ist nämlich genau das Ding, im Tracker mitverfolgt und dann so, hä, warum fährt Fred da nicht mit? Was macht er
ja,
da?
Ja, ich meine, es war schon brutal, also richtig brutal. Ich meine, ich bin gegen Magnus Dietl schon geraced in seiner besten Radform. Ich bin schon gegen Sam Laylow geraced in seiner besten Radform. Also jetzt alles nicht auf Langdistanz, sondern auf 70.3. Aber das war nochmal krasser, fand ich. So von der Attacke. Und das war auch noch auf einer Langdistanz. Also wie der gefahren ist, es war richtig, richtig brutal. Und ich meine,
ja, der ist 10 Minuten auf Ruben Zipuntke rausgefahren.
Ja, und ich meine, genau,
um es einzuordnen.
Am Ende ist es jetzt auch nicht so, dass ich so jetzt im Nachhinein sage, okay, ich hätte diese 2 Minuten mehr investieren müssen, dann wäre ich dran gewesen und dann wäre es auch wieder langsamer geworden. Der ist es ja einfach weitergefahren.
Aber wie siehst du das? Weil, also klar, der war dann weg, aber Leo ist ja dann auch von dem gedroppt.
Ja, das ist natürlich.
Das war nicht 2 Minuten später, aber 10 Minuten später.
Ja, genau. Ich meine, Leo, ich hätte, wäre natürlich gerne an Leo dran geblieben. Also Norweger keine Chance, da wäre ich nicht dran geblieben.
Ja.
Beziehungsweise, ja, hätte ich so viel investieren müssen, dann wäre ich vielleicht wirklich komplett hops gegangen. Also ich bin in der zweiten Runde schon auch nicht hops gegangen. Sonst wäre der Marathon ja auch nichts geworden, sondern also es war halt nicht so wie in Rot, dass ich hinten raus nochmal so richtig so auch sogar zulegen konnte und da nochmal so dieses Momentum hatte und auch so alle eingesammelt habe, sondern da war es halt schon, dass die zweite Runde halt auch, ich glaube, ja, 20 Watt weniger war als die erste Runde, jetzt auch nicht Vollkatastrophe, aber ja, war dann schon auch mentaler Fight. Also
okay,
auch eine neue Seite, die ich da auch bei einem Ironman kennenlernen musste. Und ja, habe dann natürlich gehofft, dass dann auch, dass ich Leo vielleicht irgendwann wieder einhole, dass es für den vielleicht auch zu hart war. Aber der
okay,
war auch
weil das
so
war
stark.
Die Frage, sorry, wenn ich dir da einmal reingrätsche, weil das ist ja wirklich dieser Moment gewesen, der jetzt dann einfach am Ende, kann man das natürlich immer schön analysieren,
ja, klar,
aber der das Rennen entschieden hat, ob du jetzt den Kona-Slot kriegst oder nicht. Wärst du da dran gewesen und hättest einen soliden Lauf gemacht, hättest du den Norweger noch geholt, wärst Zweiter gewesen. Leo war dann weg, weil er beim Laufen zu stark war, kommen wir dann gleich zu. Aber hast du da eben genau dieses Ding gehabt von, also als du die wegfahren lassen hast, gedacht, okay, in Rot habe ich auch hinten die Leute eingeholt, ich lasse jetzt, die sind zu stark, ich lasse die fahren, ich mache mein Ding und dann sammle ich Leo schon wieder ein, weil der kann dann bestimmt auch nicht so hart fahren, oder was war da so deine Gedanken, die du hattest, oder war da schon dieser Moment, wo du gemerkt hast, hu, hoppala, das wird hier härter als Rot dann einfach?
Ja, nee, eher so Zweiteres, also ich habe schon dann gedacht, okay, ich muss jetzt eher gucken, dass ich ab jetzt mein Ding fahre. Also ab jetzt fahre ich so, wie ich eigentlich auch gerne von Anfang an ja, hätte fahren wollen. Weil dann war ich auch alleine. Also das Gute war zumindest, dass alle anderen dann weg waren durch diese Attacke. Also dann, ich glaube, am Anfang war noch einer bei mir hinten dran. Aber der war dann auch irgendwann weg. Und dann war ich alleine. Und habe dann gesagt, okay, jetzt fahre ich einfach mein Ding, versuche mich da einfach so ein bisschen, jetzt nicht von den, ja klar, ich fahre jetzt nicht so viel Watt wie in Rot hinten raus, aber versuche mich davon nicht beunruhigen zu lassen, haben halt wieder eingedreht, ist ein langer Tag, ist ein Ironman, es kann alles passieren, selbst so 10 Minuten Rückstand heißen absolut gar nichts, das kann sich so schnell ändern. Und habe dann versucht, eher so halt mein Ding zu machen, mich zu verpflegen, bei den Bergen nicht unbedingt nicht zu sehr drüber zu gehen, dafür auch im Flachen Gas geben und dass das Tempo nicht einschläft. Und klar, im Nachhinein auf dem Rad, ich habe mich nicht super gefühlt, ich habe mich in Rot schon auch besser gefühlt, so auch von der Radform, so würde man sagen, so 10 Watt haben mir gefehlt. Am Ende, ich hatte Wattschnitt, war nicht viel weniger. Ich glaube, ich hatte genau 300 Watt im Schnitt. Rot war 306 Watt im Schnitt. Mhm. Normalized war, glaube ich, jetzt sogar 319 Watt und Rot, glaube ich, 318 Watt. Ja, klar, durch die Strecke natürlich dementsprechend, also gleiche Normalized Attacke. Power, aber vom Gefühl war es härter. Also, wir haben ziemlich genauso 10 Watt, würde ich sagen, haben mir gefehlt. Und wenn ich die gehabt hätte, dann hätte ich auch bestimmt so bei Leo mitfahren können bis zum Ende. Und das hätte dann wiederum natürlich auch jetzt im Nachhinein für den Kona-Slot dann auch gereicht. Aber die hatte ich halt an dem Tag nicht. Und so ist es halt manchmal. Mein Rot hatte ich auch einen guten Tag auf dem Rad. Hat man auch nicht immer. Und genau, bin dann auf die Laufstrecke und war dann schon überrascht, irgendwie fast 10 Minuten oder sogar 10 Minuten auf den Norwegern. Also da war ich schon überrascht, weil der hat es ja
9,55 oder so, das war absurd viel.
Der hat es ja nur in der zweiten Runde ausgefahren. Also es war ja wirklich Beginn zweite Runde bis Ende zweite Runde einfach 10 Minuten. Und es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwie damit...
Und 300 Watt Average hast du, ne? Das muss man sich mal...
Ja, ja, also ich bin auch die zweite Runde mit 290 Watt Average, glaube ich, gefahren. Also es ist nicht so, dass ich da 220 Watt Average gefahren bin. Und ich bin jetzt auch nicht... ich bin am Ende des Tages, da hatte ich immer noch die viertschnellste Radzeit. Der Norweger dementsprechend die schnellste, ja, mit Abstand.
Hast du den schon irgendwie gestalkt? Hat der Strava öffentlich oder so, was der gefahren ist?
Ja. Er ist auch nicht viel Watt gefahren. Ich meine, der ist klein und leicht auf jeden Fall. Dementsprechend natürlich auch auf der Strecke. Ja, ich meine, Wattmesser weiß der auch immer nicht. Aber
ja, klar.
So, der ist weniger Watt gefahren als ich, glaube ich, auf jeden Fall. Und damit 10 Minuten schneller oder mehr als 10 Minuten schneller insgesamt von der Radzeit. Aber absolut brutal. Also wirklich, ich glaube, ist nicht das letzte Mal, dass wir was von dem hören. Ich bin mal gespannt, wo bei dem die Reise hingeht. Aber das war echt impressive. Und ich würde mal sagen, jetzt Kiele-Spruch, in die Aktie würde ich jetzt schon investieren. Jetzt ist noch billig.
Das könnte
so the next Magnus Dietleff. Gerade auch so vom Performance-Profile.
Also
bin ich mal gespannt.
Ich habe währenddessen hin und her geschrieben, und auch so, hä, wer ist der Norweger? Und dann Görke schon, ich check den gerade schon aus. Ich so, ja, ich habe auch schon gerade seinen Insta gecheckt.
Ja, auf so Mitteldistanzen hat er gar keine guten Ergebnisse. Also ich meine, ich kannte den schon. Es ist nicht so, dass ich noch nie was von dem gehört habe. Aber habe jetzt den jetzt nicht so vorm Rennen gesagt, ja, das wird, der wird eine Rolle spielen. Also wenn man so auch seine Ergebnisse bis dahin anschaut. Und es, also ja, absolut beeindruckend. Ich habe
nur gesehen, er war mit den Norwegern, mit den Norboys trainiert in der Sierra und hat vielleicht einfach da mal das Training durchgezogen. Da habe ich so durchgeklickt, nämlich durch sein Insta, was dann die Ironman-Vorbereitung war. Und da hat man dann am Ende schon gesehen, okay, der hat halt auch die letzten Wochen immer 35 Stunden geballert.
Ja, immer so 700 Radkilometer auch. Ja, genau, Heat. Höhe genau. War auch viel. Also Norwegian Method auf jeden Fall auch da am Start. Krass. Ich meine, der ist ja auch an Ruben dann vorbei und hat den auch komplett stehen lassen. Ruben und Leo waren dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendwie so 5 und 6 Minuten vor mir auf der Laufstrecke. Und war dann da, aber ich muss sagen, am Ende vom Radfahren, Anfang vom Marathon, mental war bei mir nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ich habe da jetzt noch Bock, irgendwie einen Marathon zu laufen. Ich meine, ich war immer noch auf Platz 4. Ich meine, klar wusste ich, es ist Platz Top 2 ist Kona Quali, aber habe mir jetzt nicht am Anfang vom Marathon und gerade auch zum Ende vom Radfahren, das waren so 2-3 Stunden, wo ich mir jetzt nicht unbedingt eingeredet habe, ja, das schaffe ich noch, ist alles möglich, sondern es war irgendwie eher so, ja, mehr negative Gedanken als positive Gedanken. Und auch beim Loslaufen war es wieder so ein bisschen wie ein Rot. Mein Rücken war dann wieder so, ja, zu, hat sich alles nicht so rund angefühlt. Und das Gute war, es geht erstmal auf so einen Track. Dann läufst du so eine 400-Meter-Runde. Dann läufst du wieder aus dem Track raus und dann läufst du auf Asphalt und da geht es so 0,5% bergab. Ah. Und da war Rückenwind.
Geil.
Und da geht es erstmal so 2 Kilometer, läufst du da. Und da, also einfach geradeaus und auch viele Zuschauer. Und da war dann so, dass das war echt perfekt, weil da ist dann alles so ein bisschen so warm geworden, ist so aufgegangen. Also mein Rücken ist wieder so ein bisschen besser geworden. Ich habe so meinen Schritt gefunden, habe dann da auch irgendwann mal auf meine Uhr geguckt. Also ich meine, ich habe erst so 700 Meter später GPS gefunden und dann erst auf Start gedrückt. Habe dann da mal so auf meine Uhr geguckt und so nach 2 Kilometern und erst mal geguckt, was ich überhaupt für eine Pace laufe. Und es war dann doch so eine 3,35. Aber es hat sich angefühlt wie so eine 4,30.
Ja, ist doch schon mal ganz das gut.
Genau, und da habe ich
positiv überrascht.
Genau, und da war dann auch im Kopf bin ich dann wieder so ein bisschen wach geworden und dann so, hey, jetzt komm, also es ist ein Marathon. Jetzt einfach auf mich fokussieren, verpflegen und ja, einfach mein Ding laufen und schauen, was passiert. Schauen, wer vorne hochgeht. Und die hinten waren, glaube ich, es waren 2 Athleten so knapp um die eine Minute hinter mir. Das habe ich ja natürlich auf dem Track auch gesehen. Wenn du das dann halt auch auf so einem Track siehst, dann denkst du so, oh, die sind direkt hinter dir. Auch wenn es halt so eine 400 Meter waren, ist halt dann auch 1,5 Minuten oder was. Aber wenn du die halt dann so siehst, dann denkst du dir, es ist gar nichts. Und bin dann ja
zu meinen. Ich finde, das ist immer das Beeindruckendste am Triathlon, wo man sieht, wie oder was für eine wichtige Rolle auch der Kopf spielt. Wenn du am Streckenrand stehst, da läuft einer vorbei und es dauert 1,5 Minuten, bis der nächste kommt. Das dauert so richtig lange. Das ist so, boah, ist der weit weg. Und wenn du aber irgendwie dich nach hinten drehst oder auf so einer Wendepunktstrecke und du läufst 30 Sekunden dem wieder entgegen und dann denkst du, fuck, der ist so nah. Ich laufe jetzt noch 200 Meter, dann hat der mich, was ja technisch nicht mal geht, selbst wenn du stehen bleiben würdest. Aber so ist das halt im Kopf. Und ich finde, das ist so krass, wenn es dir selber nicht zu 100% gut geht, wie schnell du in dieses Ding shiftest, ja, der hat mich schon.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nach wie vor, ich war nicht, ich bin es nicht gewohnt, dass ich confident in meiner Laufleistung bin. Also beim Laufen habe ich ja eher, deswegen habe ich auch beim Radfahren immer so diesen Drang, ich muss alle loswerden. weil ich ja immer denke, so, ja, laufen, da sind die anderen oder sind viele schneller als ich. Mhm. Deswegen muss ich beim Radfahren vorne vom Rad steigen, um halt überhaupt eine Chance zu haben. Und deswegen war halt auch so, dass ich dann als Vierter vom Rad bin und da so kassiert habe, war halt dann auch so, shit, das, also das bin ich nicht gewohnt von der Mittelstanz.
Also war da, da und das dann, Mindset und eher, halt oh, das nie, kann nichts mehr werden.
Ja genau, weil ich dann auch nicht so, denke so, ja Marathon, Laufen, ja, da sind die anderen eh schneller. Das heißt, ich verliere jetzt nur noch mehr. Also ich habe nie so nach vorne gedacht, sondern ab Marathon denke ich halt, und ich muss sagen, so wie jetzt auch meine zwei Marathons gelaufen bin, so langsam baue ich halt dann auch so ein bisschen die Confidence auch auf im Laufen, was mir ja dann wiederum mental im Rennen hilft, auch, und dann kann ich wiederum auch Rennen ganz anders bestreiten. Und das ist schon auch so ein Learning-Process. Und ich meine, da dachte ich mir halt dann auch, die zwei, die da eine Minute hinter mir waren, ja, die holen mich früher oder später. Also selbst wenn ich dann noch Ruben hole, weil so, da war ich dann halt so, jetzt nichts gegen Ruben, aber da war ich so ein bisschen confident, dass der noch hochgeht, dass ich den auf jeden Fall noch hole. ich meine, hätte sie natürlich auch mega gegönnt, wenn er da noch einen richtig stabilen Marathon drauf gelaufen wäre. Das sowieso. Und ja, aber das war mir dann halt auch alles egal, weil ich gedacht habe, ja, dann hol mich die noch, ich hol vielleicht noch ein und dann am Ende ist er irgendwie, keine Ahnung, 5., 6. Platz und ich ziehe es halt jetzt einfach noch so durch. Und dann so nach 5 Kilometern bin ich aber wirklich wach geworden und ich konnte auch wirklich so ja nochmal Tempo zulegen. Also ich muss sagen, also meine ersten 5 Kilometer waren auch eigentlich genauso langsam wie meine letzten 5 Kilometer, wo es ja dann sowieso automatisch langsamer wird. Und ja, die Laufstrecke war schon auch gar nicht ohne, weil ich meine, du hattest halt den Wind eben. Dann hattest du relativ viel auch so Gravel, aber halt nicht so Gravel wie in Rot, sondern eher so, ja, so Rollsplit, also schon so rutschiger Gravel, wo man auch eher schon so die Frequenz erhöhen muss, wenn du da halt schnell drauf laufen willst. Und dann halt viel so Zickzack und gerade auch, wenn es dann so in die Stadt geht, hast du ja viel so rechts, links, so enge Wege, dann wieder Kopfsteinpflaster, da auch mal so ein bisschen rauf und runter, also Höhenmeter technisch nicht viel, aber halt beim Marathon merkst du halt auch jeden halben Prozent. Dann halt dann auch wieder, aber auch so ein paar Abschnitte, wo du es wieder so richtig schön laufen lassen kannst. Also mental eine richtig geile Strecke, weil es brutal abwechslungsreich ist und auch richtig viele Zuschauer an der Strecke. Und auch 3 Runden, aber du hast jede Runde auch, das Ziel ist immer so in der Mitte. Also ein bisschen wie so eine 8, die du da läufst. Dementsprechend hast du immer irgendwie so diese eine Hälfte von der Runde, da hast du so diesen Track und diese lange Gerade, diesen Schotter, und dann so diese andere Hälfte von der Runde, da hast du noch mehr Zuschauer, mehr so Zickzack, mehr Wendepunkte, aber auch diesen Stadtteil, diesen Kopfsteinpflaster, und in der Mitte halt immer so dieses Ziel. Und ich finde echt, mental finde ich, ging das richtig, richtig gut rum oder man konnte sich so richtig gut einteilen. Ich würde sagen, so insgesamt die Strecke vielleicht schwierigere Marathonstrecke als Rot, aber mental leichter.
Okay. Weil mehr Abwechslung war, viel zu tun war und ja, okay.
Und ich finde, das
hilft beim Rot ist halt natürlich auch so, du läufst da einsam in diesem Kanal und weißt halt dann, okay, wenn ich jetzt, ich werde immer müder und gleich kommt noch Büchenbach und so diese, das ist natürlich auch so, ja, kann ich nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, und dann, ich hatte die ganze Zeit so, ja, irgendwann hatte ich dann so bei Kilometer 16, aber glaube ich, hatte ich noch 4 Minuten auf Ruben. Also ich habe quasi in 16 Kilometer, glaube ich, nur so 1 oder 2 Minuten vielleicht gut gemacht. Und dann auf einmal höre ich so 1 Minute auf Ruben. So gefühlt, ich glaube, keine 2 Kilometer später. Und das war dann auch so irgendwie, okay, jetzt laufe ich auf Platz 3 vor. Jetzt habe ich so, da habe ich dann so ein bisschen so auch richtig so Momentum wieder gesammelt. Und da war ich dann richtig motiviert. Und dann habe ich auch die ganze Zeit die Abstände, also ich wusste, Leo Arnold, habe ich gesehen, der läuft brutal stabil. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der hochgeht. Mhm. Obwohl der zu dem Zeitpunkt noch deutlich näher dran war als der Norweger. Aber habe die ganze Zeit gefragt, ich will auch die Abstände zum Norweger. Ab jetzt nur noch die Abstände vom Norweger.
Okay, du wusstest das schon, das ist die Hawaii-Quali.
Ja, genau. Und er wirklich, und das war halt zu dem Zeitpunkt immer noch 8 oder 9 Minuten. Also auf den habe ich auch kaum was gut gemacht. Aber ich hatte halt so da dann die Hoffnung gefasst, dass der halt hochgehen wird.
Ja.
Weil ich dann halt auch, ja, der ist vielleicht auch voll drüber gegangen auf dem Rad. Und das ist auch, also war sein erster Ironman, erste Langdistanz.
Mhm.
Und da habe ich mir gedacht, okay, der weiß auch nicht, was da kommt, die letzten 10 Kilometer. Und ich wusste halt so von Rot, okay, so wie ich mich da gefühlt habe, das ist mental sehr, sehr hart, vor allem, wenn du es nicht weißt. Vor allem, also wenn du nicht weißt, dass sich alle so fühlen oder dass es für alle hart ist. Und dann denkst du halt, du bist der Einzige, der da jetzt joggen muss.
Ja.
Und dieses Mal wusste ich halt auch so ein bisschen, was kommt. Aber andererseits war es mir auch so bei Kilometer 20, ich bin gelaufen, als ob bei Kilometer 30 das Rennen zu Ende wäre. Also ich habe da wirklich, jetzt riskiere ich's. Also ich laufe jetzt einfach, so weiter, drück da jetzt drauf und wenn ich die letzten 10 Kilometer gehen muss, aber ich probiere es jetzt nochmal. Und ja, habe halt dann immer so ein bisschen was gut gemacht, aber er ist halt nie so, also nicht hochgegangen. Er ist langsamer gelaufen als ich. Ich hatte immer so diese 10, 15 Sekunden schneller pro Kilometer, aber ich hatte halt auch riesen Abstand.
Also wir haben auch die ganze Zeit hochgerechnet,
so
getippt und dann ich mit Nils hin und her geschrieben und ich meinte so, ah fuck, der Norweger, also Bjerkeset heißt er, haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja, stimmt,
Magnus Bjerkeset. Ja, der hält immer so.
Der Norweger.
Der Norweger, der Norweger, der eine, Tor. der hält immer so 3,55 bis 4,05. Und dann war es irgendwann wirklich so konstant über 4 und ich so, oh Mist, ey, der muss auf 4,15, 4,20 am besten platzen und dann holt Fred ihn noch. Und dann ist es die ganze Zeit nicht passiert, du bist aber so ein bisschen schneller geworden und dachte ich, ah, ja, oder Fred muss halt 3,40 laufen, das hast du aber auch nicht ganz geschafft.
Und ja, dann also 3,45 hatte ich eigentlich die ganze Zeit.
Ja, genau.
Also raus relativ konstant, also je nach Streckenabschnitt.
Genau.
Gab ja dann die schnelleren Streckenabschnitte, langsamen Streckenabschnitte, also vom Schnitt, ich habe dann auf der Uhr immer den Gesamtschnitt stehen, also was ich gar nicht mag auf der Uhr ist, wenn so diese Live-Pace steht.
Ja, weil die ja nie stimmt.
Ja, und es stresst mich auch, weil wenn da mal ein langsamer Streckenabschnitt ist und dann sehe ich da irgendwie 4,15, aber es fühlt sich an wie eine 3,30, sowas stresst mich. Wenn ich so diesen Schnitt habe, das ist irgendwie, ja, das passt ja dann auch. Und dann, weil da hast du halt auch wieder schneller, das langsamer. Und dieser Schnitt, der hat sich von Kilometer 5, ich hatte nach 5 Kilometern eine 3,47. Den habe ich dann irgendwann sogar auf eine 3,43, ich glaube, bis Kilometer 25, bei Kilometer 25 hatte ich, glaube ich, 3,43 im Schnitt. Und ja, das war halt dann irgendwie auch so, ja, motivierend zu sehen, dass ich der erstmal sogar, dass der nochmal schneller wird und dass sich halt dann kaum verändert. Mhm. Obwohl ich halt dann irgendwie schon 25, 30 Kilometer habe. Und dann letzte Runde, da wusste ich dann, okay, jetzt geht Ironman los, jetzt geht Langdistanz los. Und da hatte ich halt wirklich, okay, jetzt komm. Einfach draufbleiben. Es wird härter werden. Ich werde langsamer werden, bestimmt. Aber hoffentlich muss der Norweger irgendwie gehen oder wird noch langsamer. Ich hatte halt für Kilometer 30 noch, glaube immer noch 6 Minuten Rückstand. Und dann wusste ich halt, okay, wenn es jetzt noch so weitergeht, dann werde ich den nicht holen, sondern der muss wirklich hochgehen. Und bin dann, aber habe es wirklich geschafft, mich da mental auch so fit zu halten. Und muss noch dazu sagen, in Rot konnte ich ja ab Kilometer 10 keine Gels mehr nehmen. So habe dann ja alles mit Cola gemacht. Und jetzt in Switzerland, das war so ein Rennen, da konnte ich so viel essen, wie ich wollte. Es war auch wirklich so, ich hatte am Anfang 4 Gels mitgenommen und hatte dann wiederum 4 Gels in meinen Special Needs drin. Also da war es ja dann so, ist ja nicht so wie ein Rot, dass du dann von den Supportern es kriegst, sondern du hast du da deine Special Needs. Also gibt es nicht nur für Profis, sondern auch für Age Grouper. Das ist dann halt da so die Tüten, die quasi da so bei einer Verpflegungsstation alle aufgereizt sind, das musst du halt vorher abgeben und da musst du halt da stehen bleiben kurz und aus der Tüte dein Zeug holen. Und das habe ich nach 2 Runden, das war dann so bei Kilometer 20 genau, hatte ich meine 4 Gels leer, habe dann da wieder 4 Gels rausgenommen und diese 4 Gels habe ich dann innerhalb der nächsten 10 Kilometer genommen. Also von Kilometer 20 bis Kilometer 30 habe ich dann
also 120 Gramm.
Ja, habe ich dann in den nächsten 10 Kilometer habe ich nochmal 4 Gels genommen.
Boah.
Und das war ein Game Changer für die letzten 12 Kilometer. Und da habe ich dann gemerkt, okay, in Rot, klar, die letzten Kilometer sind immer hart, aber ich war schon auch leer.
Mhm.
Also mir haben dann schon halt auch da einfach die Kohlenhydrate gefehlt und jetzt hatte ich die halt. Ich meine, ja, ich bin trotzdem langsamer geworden. Es ist halt einfach ein Marathon und war halt dann auch einfach
aber nicht
7 geplatzt. Stunden
das
in dem
ist
Rennen.
Also 5 bis 8 Sekunden bist du halt langsamer geworden, ne?
Ja, also ich bin dann so eine 3,55 in den langsameren Abschnitten gelaufen. Also schon noch so stabil und es hat sich halt noch gut angefühlt und ich hatte halt noch so dieses Gefühl, dass ich so auch noch pushen kann. Also nicht so wie in Rot, dass ich eher so, oh, ich muss jetzt hier gehen, ich will jetzt einfach nur noch finishen, sondern schon noch so, ja, ich kann jetzt hier noch drücken und mental halt einfach so dieses, hab wirklich nie aufgegeben, dass dieser Norweger vielleicht noch hochgeht, wirklich bis 2 Kilometer vor Ende.
Mhm.
Und dann hatte ich, glaube ich, ja, ich glaube, ja, 5 Kilometer oder, ja, 4 Kilometer vor Schluss hatte ich dann, glaube ich, noch 3 Minuten Rückstand. Und da warst du schon langsam, jetzt wird es ja schon, alles muss ja wirklich gehen. Und ich meine, der wird es ja auch wissen, der wird ja auch jetzt nicht irgendwie da zum Gehen anfangen, wenn er weiß, das ist der Kona-Slot. Aber er war schon echt, der ist dann schon wirklich deutlich langsamer geworden. Ich bin gerade auf die letzten 3 Kilometer.
Die letzten 4 ging es bei mir los. Der ist nämlich ab 38, der 38er war 4,18, 4,29, 4,34, 4,46. Und der letzte 4,46 war dann wahrscheinlich, wo ihm klar war, irgendwie, er schafft es dann. Aber das ist, glaube ich, genau das, was du gerade beschrieben hast, was dir am Ende das Genick gebrochen hat. Wenn jetzt irgendwie da kein Kona-Slot gewesen wäre, oder keine Ahnung, was nicht ums Podium, sondern um Platz 4 und 5 gegangen wäre, hättest du den easy wahrscheinlich noch geholt, weil dann hätte er halt aufgegeben. Aber so um den Kona-Slot hat er es noch irgendwie geschafft, dagegen zu halten. Aber der ist schon noch richtig hops gegangen hinten.
Ja,
also
ja.
Er ist halt wirklich dann von der 403, 404, 406 auf eine 418, 429, 434, 446. Und eigentlich kann man sagen für dich halt so, wäre das bei Kilometer 37 passiert, hättest du ihn noch geholt. Und so halt nicht.
Also die letzten, ich würde mal sagen, ab Kilometer 40 war dann so bei mir, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Hab dann schon noch drauf gedrückt, aber so mental war dann schon so, okay, jetzt schade, that's it. Und dann als Dritter über die Ziellinie gelaufen. Natürlich dann auch mega enttäuscht. Ist jetzt nicht so, dass ich mich da gefreut habe über den dritten Platz, auch schon am Anfang des Podcasts gesagt. Es hat dann schon nochmal 24 Stunden gedauert, dass ich mich da auch mal die Leistung so an sich analysiert habe und am Ende des Tages von 2 besseren Athleten an dem Tag geschlagen worden. Leo Arnold, brutaler Sieg, überragende Performance. Auch Rad gefahren. Also wirklich krasse Performance. Und an sich, meiner Performance, muss ich zufrieden sein. Wieder viel gelernt. Schwimmen, ich meine, es war besser als in Rot, weil es wahrscheinlich so gleiches Tempo war, aber entspannter. Also ich hatte eine bessere Form auf jeden Fall. Wäre gern ein bisschen schneller geschwommen. Aber wollte es halt irgendwie auch nicht alleine oder wollte jetzt dafür auch nicht die Energie investieren.
Das war auch das, was du in Rot gesagt hast, ne? Dass dieses alleine Schwimmen dir schon fürs Anfangen vom Radfahren ja, so ein bisschen was gekostet
ist halt,
hat.
Das ist halt auch so ein Ding. Das hatte ich jetzt im Rennen nicht im Kopf. Aber ja, das ist halt so ein Ding wiederum, das wäre dann bei so, gerade bei so Championship-Rennen oder besser besetzten Rennen, wiederum ein Vorteil für mich. Weil da gibt es ja dann safe Athleten, die in dem Bereich schwimmen.
Ja.
Das war halt jetzt hier eben nicht. Und ja, aber trotzdem halt dafür halt Energie gespart. Das ist halt wieder das eine. Das Problem ist halt im Schwimmen, du musst halt so viel mehr Energie investieren, nur um halt irgendwie 30 Sekunden schneller zu schwimmen. Aber es ist halt auch so exponentiell viel mehr Energie und dann kannst du halt viel leichter beim Radfahren oder beim Laufen holen. Beziehungsweise beim Ironman brauchst du die Energie halt einfach hinten raus. Und ja, dann hat das eben keinen Sinn gemacht. Dann Radfahren, würde ich sagen, wie gesagt, haben mir jetzt gerade so im Vergleich zu Rot 10 Watt gefehlt. Ich meine, am Ende des Tages Rot, 7 Wochen davor, jetzt nicht nochmal gut trainiert, aber jetzt natürlich nicht die perfekte Vorbereitung. Natürlich ideal, wenn man da auch nochmal irgendwie in die Höhe gehen kann, da nochmal ein paar Prozent kriegt. Und dann, keine Ahnung, ob es am Ende des Tages blöd war, irgendwie Allgäu die Woche davor zu machen. Das weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt sagen, nicht. Aber habe jetzt natürlich auch keinen Beweis, wie ich es gewähre, wenn ich Allgäu nicht gemacht hätte.
Schwierig zu sagen. Weil 7 Wochen, dann die Woche vorher racen, das kannst du nicht 100% sagen.
Absolut.
Was ist dann jetzt?
Man versucht halt einfach irgendwie zu schauen, woran hat es gelegen.
Ja. Aber man kann ja schon festhalten, dass das Ding dann doch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt war, egal woran es jetzt lag, weil du
absolut,
hattest nicht deine Form auf dem Rad jetzt, wenn du sagst, diese 10 Watt haben die gefehlt,
Laufen,
also ein bisschen Spritzigkeit war einfach nicht da.
Laufen war auf jeden Fall deutlich besser als ein Rot. Ich glaube, ich war 8 Sekunden pro Kilometer schneller. Also laut meiner Uhr waren es 42,8 Kilometer. Also ich habe mal geguckt, ich habe halt genau 700 Meter später angemacht und hatte trotzdem 42,1 auf der Uhr. Und Official Time war 41. Das heißt, wäre noch einen, rundgerechnet, einen 2,39er Marathon oder 3,46er Tempo im Schnitt. Also schon stabil, gerade auch für die Strecke. Also das gibt mir schon sehr viel Confidence, so auch irgendwie in meinem Marathon. Ich glaube, ich kann auch noch so Richtung 2,35, das traue ich mir voll zu. Gerade wenn ich das noch ein bisschen besser hinbekomme, dass ich so auch die ersten 5 Kilometer ein bisschen stabiler laufen kann. Und dann natürlich hinten raus auch noch mal ein bisschen stärker wert. Alles noch mal so ein bisschen ökonomischer. Glaube ich, so eine 2,35 ist so ein Bereich, den ich mir gut zutraue. Also auch nach einem harten Radfahren.
Ja. Ja, es hängt und steht dann alles auch mit der Ernährung so ein bisschen, ne? Also kannst du dann noch was aufnehmen
klar,
oder
genau.
nicht? Ich meine, das
aber
hast
das
du dann
halt auch
sehr
so
krass gemerkt.
Ironman auch, ja.
Das ist ja, so, voll. Das ich meine, das ist genau das, was ich auch gemerkt habe, ja, 2022, wo wir das Project gemacht haben, wo ich dann auch in Rot bei Kilometer 26 oder so, da habe ich mir einmal zu viel so eine neue Flask bekommen, die habe ich mir zu schnell reingehauen und hatte dann Magenprobleme und habe dann danach gesagt für mich, nee, mein Magen rumort, ich kriege nichts mehr rein, habe auch nicht zugenommen und na klar platzt du dann halt voll und es geht nichts mehr, weil die Energie fehlt und du hast dann im Kopf aber, ja, es ist die Länge und ich bin einfach geplatzt und du hast jetzt da diesen genau geilen Vergleich gehabt und das gerade so schön beschrieben. Da hast du dir da nochmal 4 Gels reingehauen, dein Magen hat es vertragen und du hast dann hinten noch die Energie gehabt, dass du dann natürlich langsamer wirst, aber gegenhalten kannst.
Also man muss auch noch dazu sagen, Temperatur war richtig gut. War 20 Grad. Ich fand in der letzten Laufrunde, da wurde es dann warm. Da habe ich dann schon auch so mehr Wasser von der Verpflegungsstation gebraucht, mehr Kühlung. Aber das war wirklich eigentlich erst so ab der letzten Laufrunde. Und gerade auch so auf dem Rad, die erste Runde fand ich sogar noch kalt, nach dem kalten Wasser auch. Und dann die Luft war schon auch echt kalt. Ich meine, in der Früh hat es dann noch unter 10 Grad gehabt. Also vorm Start, wo es noch dunkel war, als die Sonne dann rauskam, wurde es dann schon schnell wärmer. Aber es war so an sich von der Race-Temperatur war es perfekt, kein Hitzerennen, was natürlich auch dann leichter macht, auch so Kohlenhydrate leichter runterzubekommen, weil du brauchst dann halt dann auch weniger Flüssigkeit, schwitzt weniger. Das ist dafür natürlich dann auch gut. Das ist bei einem Hitzerennen, das ist das Ganze natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber ja.
Aber hast du das auf der Mitteldistanz auch schon manchmal gehabt? Oder ist es, weil das dann kürzer ist, dass du da eh nie Probleme hattest mit der Energiezufuhr?
Auf der Mitteldistanz hatte ich eigentlich nie Probleme, so dass ich nichts mehr essen konnte. Also mit dem Magen sowieso nicht. Ich meine, ich trainiere schon auch echt viel im Training bei den Einheiten, dass ich auch wirklich diese beim Radfahren auch teilweise 140, 150 Gramm pro Stunde nehme und auch beim Laufen auch mal so 120 Gramm pro Stunde. Auch wenn man es nicht braucht. Es geht ja nicht immer darum, ob es braucht oder nicht. Am Ende des Tages hilft es oder so. Wenn nicht für die Einheit, dann für die Regeneration. Also ja, man muss es schon regelmäßig trainieren, muss da auch natürlich Gels und so weiter finden, die für einen gut verträglich sind. Das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte. Manche können ja auch gar nicht mit so Fructose. Aber das Ding, wenn du halt so hohe Kohlenhydratmengen nehmen willst, dann brauchst du halt die Fructose. Das geht halt am Ende nur damit. Sonst kannst du halt nie eigentlich über diese 90 Gramm pro Stunde wirklich raus, würde ich sagen. Aber ja, und dann, also Mitteldistanz hatte ich da eigentlich nie Probleme. Wenn da, dass ich auch vielleicht, ja, ich meine, das ist halt auch so ein anderes Ding, dann nimmst du ja dann nochmal ein Gel, dass du halt auch nochmal richtig Speed quasi oder halt nochmal richtig was zulegen kannst. Da geht es dann auch mehr, wie schnell du da noch bist, sondern da geht es ja nicht darum, dass du irgendwie hops gehst. Genau. Deswegen ist es so ein bisschen anders. Ja, deswegen weißt du auch manchmal nicht, ob du jetzt zu wenig genommen hast auf einer Mitteldistanz, weil es ist nicht so, dass du irgendwie leer bist am Ende. Aber vielleicht ist es halt dann, wenn du dieses eine Gel noch genommen hättest, hättest du vielleicht da nochmal irgendwie schneller laufen können hinten raus. Das ist halt dann schon
bei der Mitteldistanz noch dieser
Unterschied.
Genau, es wirkt sich nicht so stark aus wie auf die letzten 10 Kilometer bei einer Langdistanz.
Ja, bei einer Langdistanz merkst du es halt extrem. Da schaffst du es halt dann fast nicht mehr. Ich meine, klar, man schafft es noch, aber da geht es ja dann wirklich nur darum, das Ding ins Ziel zu bringen oder überhaupt noch zu finishen, wenn du irgendwie komplett leer gehst.
Geil, Fred, was eine Reise. Naja, leider nicht die Quali am Ende in der Tasche.
Ja.
Fehlt, aber dafür geht's dann nächstes Jahr natürlich, du hast ja schon gesagt, an den nächsten Versuch. Da ist natürlich, bleibt für mich die Frage, am Ende des Tages ja vielleicht sogar, das war das Erste, was ich dann gedacht habe, jetzt kommt meine Theorie, vielleicht ja sogar ganz gut, wenn du nächstes Jahr auf diese Ironman Pro Series schielen willst, weil da müsste man ja eh, um da gut zu sein, drei Langdistanzen einbringen.
Das stimmt, ja.
Das heißt, eine frühe für die Quali, dann noch eine so mitnehmen und dann halt Hawaii im Optimalfall.
Schauen wir mal.
Ich meine, du bist noch nicht so weit bei der Planung, aber wenn man jetzt genau, so einfach nur da mal drauf schielt und vielleicht mal mit dem Gedanken spielt.
Ganz sicher, das kann ich sagen, werde ich irgendwo einen frühen Ironman machen, 100%. Und da natürlich nochmal
die Quali
probieren. Ja, ich meine.
Was gibt es? Texas und Südafrika.
Ja, wenn ich Pro Series mache, ja. Wenn ich Pro Series mache, dann bleiben.
Ja, wenn du eine frühe Quali willst.
Pro Series ändert ja auch die Rennen. Das war letztes Jahr auch anders als dieses Jahr.
Stimmt. Okay, dann muss man das erstmal abwarten.
Ja, ist die Frage. Ja, klar. Ich meine, es gibt viele andere Ironmans, wo dann halt auch klar, das ist dann immer so dieser Gamble. Da hast du dann halt weniger Slots. Dafür ist es dann vielleicht auch nicht so stark besetzt wie ein Pro Series Rennen.
Aber da kommt dann so ein Norweger um die Ecke, Fred.
Ja, klar, das ist dann das Risiko. sicher. Absolut.
Ich finde es aber auch krass.
Eins sage ich, Texas mache ich nicht. Kannst vergessen. Niemals, nie im Leben mache ich Texas. Gar keinen Bock. Also wenn ich einen Ironman mache, wenn ich einen Ironman mache oder eine Langdistanz, dann schon Rennen, wo ich auch echt Bock drauf habe, die geile Rennen sind, coole Strecken, coole Atmosphäre, bisschen so Bucketlist Races, und Texas ist ganz, ganz unten in der Liste von allen Rennen. Also ich habe ihn ja schon in Dallas geraced, US ja. Open, boah. Also es gibt keine hässlichere Ecke von den USA, glaube ich, als Texas.
Krass, ich war noch nie da, aber du hast nie davon geschwärmt, als du da warst.
Nee, also ich finde Texas, das versaut mir so ein bisschen so auch die ganze USA. Also ich bin kein USA-Fan, aber hauptsächlich bin ich eigentlich kein Texas-Fan. aber dieses Rennen ist auch echt, wenn du das von außen siehst, ey, ich denke mir so, boah, wieso ist da eigentlich immer so Pro-Series und so, wieso hat es so Prestige, dieses Rennen? Ich verstehe es nicht.
Also ich war ja schon mal in Südafrika zweimal und ich kann ja sagen, da ist ein geiler Vibe vorher. So, das ist,
ja, genau, Südafrika, da hört man auch viel Gutes. Dann auch so, also auch so in Amerika, so Lake Placid hat nach einem mega geilen Rennen ausgeschaut. Das ist auch eins der Rennen, das ich unbedingt mal machen will. Ich glaube so, auch so Arizona und Chattanooga sind auch, glaube ich, beides coole Rennen. Aber Ironman Texas ist, da melde ich mich ab, obwohl ich nicht angemeldet bin.
Okay, das steht schon mal fest. Mach du dir Gedanken, erhol dich erstmal wieder gut, Fred, das ist wichtig. Und dann guck, dass du wieder Speed in deine Beine bekommst. Dann sind wir gespannt, was da bei der T100 am Ende der Saison bei dir noch geht. Vielleicht war das ja jetzt nochmal diese zwei Ironmans und so ein richtig gute Grundlage, wo du nochmal Speed drauf aufbauen kannst und auf einmal kommen noch wieder krasse Ergebnisse, wer weiß. Und dann quatschen wir im nächsten Podcast, wahrscheinlich kurz vorm nächsten Rennen irgendwie. Ne? Was ist denn jetzt das nächste Rennen?
Ja, yeah, weiß ich auch nicht.
Weißt du auch noch nicht?
Nein, ich muss jetzt ran. T100 in, wie heißt es nochmal? Pesa del Mar oder so? Ich weiß gar nicht.
Pesa del Mar?
Auf jeden Fall ist ja T100 Valencia wäre es ja gewesen.
Genau.
Am 21. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Valencia wurde abgesagt und jetzt ist es irgendwie so eine Dreiviertelstunde außerhalb von Valencia, aber noch in Spanien, und das ist in, ja genau, 4 Wochen. Jetzt ist Frankreich am Wochenende, das ist natürlich jetzt nicht das Beste, so eine Woche nach der Schweiz, deswegen habe ich dafür nicht gemeldet, dadurch, dass ich jetzt quasi London weggelassen habe, jetzt Frankreich weglass, San Francisco schon weggelassen habe.
Musst du.
Muss ich in London. Es sei denn, ich kann es auch weglassen und dann im Oktober nach Australien fliegen, nach Wollongong. Aber nee, das will ich auch nicht. Also das lasse ich dann auch wieder weg. Dementsprechend jetzt in 4 Wochen dann T100 in Spanien. Wie es dann ist
T100
mit
Spanien.
Recovery und Training bis dahin und das Rennen, ja, schauen wir mal.
Weißt du da jetzt, viel Kirschsaft trinken und viel Kohlenhydrate essen und dann geht das schon.
Ich glaube, ich werde es ein bisschen, also vom Kopf her auf jeden Fall, ein bisschen lockerer und ohne Druck angehen. Mal schauen, wie das dann, ob das dann für was gut ist vielleicht sogar. Wie ich mich dann im Rennen fühle.
We will see. Fred, in 4 Wochen wissen wir mehr, dann quatschen wir wieder und du wirst uns deine Erfahrungen von T100 Spanien erzählen, wie das ausgegangen ist nach dem Ironman, ob du deine Speedy Legs gefunden hast oder ob es ein Kampf um den letzten oder nicht letzten Platz wird, das wissen wir dann.
Auf jeden Fall ich fand es jetzt so die direkt nach dem Rennen auch, also in Rot war ich ja so richtig leer. Mhm. Und war dann auch so vom Ziel, dann so vom Kreislauf und alles, das war wirklich, und auch so die letzten 2 Kilometer war schon ein Kampf, dass ich überhaupt noch die Ziellinie erreiche, also wirklich auch so vom Kreislauf, und jetzt konnte ich zwar bis zum Ende pushen und so, auch so die letzten 10 Kilometer nochmal voll durchziehen und mein Puls auch nochmal gut hochhalten, aber das merke ich jetzt auch nochmal muskulär deutlich extremer als nach Rot. Also muskulär geht es mir deutlich schlechter. Also so nach Rot konnte ich ja auch die Treppen mehr oder weniger normal am nächsten Tag runtergehen und jetzt war es schon so, puh, jetzt weiß ich, wie das ist mit diesem, dass man rückwärts die Treppe runtergehen muss.
Da sieht man
muss.
Also,
und
da, jetzt war, auch, da war doch Nutrition das Problem, ja, in Rot und nicht
also,
körperlich.
Ja, dass man jetzt wirklich, ja, dass man einfach nochmal so tiefer gehen kann am Ende und das macht dann doch mal so den Unterschied auch körperlich. Und jetzt bin ich muskulär einfach, ja, noch kaputter.
Fred, bevor wir jetzt eine letzte Frage und dann machen wir hier Schluss. Bist du denn jetzt versöhnlich mit der Nicht-Quali, aber dem Treppchen?
Ja. Also, ich meine, ich habe jetzt zwei Langdistanzen gemacht, zweite Langdistanz auf dem Podium. Zwei solide Rennen, viel gelernt, aber insgesamt zufrieden. Und ich glaube, darauf kann man gut aufbauen, dann fürs kommende Jahr.
Sehr gut.
Also Platz 5 beim ersten, Platz 3 bei der zweiten, also logische Konsequenz dann für die dritte, immer zwei Plätze weiter hoch.
Oh, das ist eine Ansage, Fred, damit beenden wir den Podcast sehr, sehr gut und wir quatschen
genau.
In 4 Wochen.
Passt.
Hau rein, ciao, ciao. Ciao.